Der Goina holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotional, weiter.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde und Futsal-Freundinnen an den Podcast-Endgeräten. Folge 220 eures Mr. Futsal 2x20 Netto-Podcasts. Hier ist sie und hier am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimer und der Haarlose, wie auch ich, auf der anderen Seite, den sehe ich nicht gerade, euer Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. Hi Sebastian, ich grüße dich.
Ja, Daniel, in die Haare kriegen können wir uns nicht.
Boah, direkt voll, Karlauer zum Start, das ist voll, natürlich ein gutes voll. Signal.
Folge 110 mal 2, 220, nicht schlecht, 220, ist eine glatte Nummer und ich freue mich auf die Folge. Wir haben heute auch einen deutschen Stargast aus dem Futsal, muss man sagen.
Auf jeden Fall.
Und davor haben wir aber auch noch ein paar News und auch noch Themen auf der Platte.
Genau, also Oma Amakel kommt für euch jetzt nach dem klassischen News Break und erzählt euch was über das Futsal-Schiedsrichterwesen. War ein tolles Gespräch und wir haben festgestellt, wir sind voll in derselben Generation der frühen 80er. Das hat es besonders spannend gemacht. Also freut euch dann gleich im zweiten Teil dieses Podcasts, unser Sommerlochs-Podcast, aber eigentlich ist kein Loch, ist ja wunderbar. Und ich steige rein, direkt beim Feedback, Community-Feedback. Ah, jetzt habe ich einen anderen Mixer hier. Ich kann gar nicht mehr meinen Hall machen, stelle ich gerade fest. Mein Echo ist nicht da. Schade. Okay, muss ich mir das überlegen. Das ist hier.
Das ist ja eine absolute Frechheit.
Ja, gut, da ist halt so. Erstens, Liri hat sich nochmal gemeldet, bezüglich Stützpunktproblem in Deutschland, also U19 Stützpunkt. Und das Feedback fand ich echt nicht schlecht, weil da waren nochmal so ein paar Ideen dabei, warum es echt auch schwer ist, dieses DFB-Konzept zu leben. Also du hast den Stützpunkt okay und du hast auch Spieler, die dorthin kommen, aber Lich hat auch mal gesagt, es ist total schwer, die richtig Guten in den Futsal zu holen, weil die einfach noch die Fußballkarriere im Kopf haben. Und dann dann sind schon 3 Trainingstage die Woche voll, dann ist noch einmal mit Stützpunkttraining voll, so dann hätten die ja im Grunde, wenn sie dann auch noch am Wochenende und überall spielen sollen und tiefer einsteigen sollen, noch ins Vereinstraining, die Woche ist voll. Und dann konkurriert, das ist mir auch mal klar geworden, bei diesen 19 Spielern, die Freizeit ist voll. Wir reden immer darüber, dass dann am Ende, der letzte Tag in der Woche, der frei ist, da müsste der Nutzen aus einem Vereinstraining ja höher sein als alles andere, was du mit Freunden, Familie machen kannst. Also irgendwie ist das, da haben wir gedacht, irgendwie ist das wirklich zu kurz gegriffen, zu kurz gedacht, dass man einfach dann die Top-Spieler holt. Und die kommen ja auch nicht. Es kommen dann Spieler, die sind gut und solide, aber die man vielleicht hätte, die dann potenziell mal eher dritte Liga, Regionalliga-Niveau haben, für die wird es richtig schwer, die zu halten. Was ist so deine Sicht als Stützpunkttrainer?
Also, ich habe, glaube ich, erstmal muss ich da auch Bezug drauf nehmen, auf das, was Christian letzte Woche gesagt hat, denn der hat auch mehr oder weniger auch von Standortspezifität gesprochen. Also erstmal Berlin als Standort mit einem Bundesligisten und einem Stützpunkt, Stadtstaat, wahnsinnig viele Fußballvereine. Ich würde es ähnlich wie Ruhrgebiet auch bezeichnen. Amateurfußball sicherlich auch bezahlt etc., weil auch eben da sicherlich dann auch Interesse dran ist, das mit finanziellen Mitteln zu unterstützen bei manchen. Und die Frage ist halt immer nach der Zielgruppe. Ne? Ich denke, dass wir im Futsal jetzt nicht unbedingt die Spieler immer ansprechen müssen, die jetzt gerade irgendwie, also NLZ brauchen wir gar nicht drüber reden, ja, sondern wir müssen auch nicht über Verbandsliga reden, aber kommen wir mal auf Landesliga, Bezirksliga-Ebene und da komme ich ganz klar so sportsoziologisch auch mit einer Argumentation, dass das nicht schlechter sein muss als die aus dem NLZ oder aus der Verbandsliga im Juniorenfußball. Denn wir wissen auf Basis von sportsoziologischen Untersuchungen, überhaupt sportwissenschaftlichen Untersuchungen, dass die Talente, die wir haben, also wenn man jetzt so ein Talentniveau hat, was nennen wir es mal NLZ-Niveau, ja, an Fußballern, dann haben wir von der Masse, die wir haben in Deutschland, nur ein Drittel tatsächlich in den NLZs. Das heißt, die verteilen sich dann auch auf die Ligen nach unten. Und meine Behauptung ist es, dass die besten Bezirksligaspieler dieses Niveau erreichen können. Und diese kannst du dann soziologisch binden. Die sind nämlich mit der Bezirksliga weniger in diesen, ich sag mal, in diesem Hamsterrad drin, ne? Dass du diese ganzen Hochzeiten hast und auch diese Ambition, also ein Bezirksligaspieler hat sicherlich, vielleicht will er nochmal höherer Amateurfußball, aber der hat nicht den Traum Profifußball, zumindest nicht realistisch. Und wenn der nochmal mit dem DFB-Logo irgendwie oder überhaupt Nationalmannschaft niedrigschwellig in Kontakt kommt, dann wird der auch soziologisch betrachtet oder sozialpsychologisch betrachtet Feuer und Flamme für den Futsal. Also eher als jemand, der vielleicht aus der Verbandsliga kommt. Und diese Spieler musst du finden. Ja, das ist eigentlich für mich der Auftrag, zum Beispiel als Stützpunkttrainer, diese Spieler zu finden, die dieses Talent haben, die aber im Fußball nicht da reingekommen sind, weil die Plätze nicht da sind, aber denen die Chance geben, ihr Talent auszuleben, auszuschöpfen über den Futsal. Und wenn in Berlin wird es, wie gesagt, dann eben Spieler geben, die genau da dann in einem Konflikt sind, weil sie vielleicht dann, also das ist standortabhängig natürlich, dass sie da dann eben, eben dann nicht zum Futsal übergehen. Ne? Und das ist.
Dann
das
muss
ist
natürlich einfach, auch auf deiner Seite auch der Bundestrainer das eigentlich auch so managen, oder beziehungsweise die Spieler, die da nominiert werden, sollten vor allen Dingen die sein, die Spielbetrieb haben, die genau in deine Zielgruppe passen, denn die anderen NLZ-Spieler sind natürlich dann besser, potenzielle NLZ-Spieler, aber die werden halt nie ankommen.
Ja. Und, und deswegen brauchen wir auch eine gute Trainerqualifizierung. Wirklich eine, wie entwickle ich Futsalspieler? Also auf Jugendspieler. Weil wenn du dieses Talentniveau kriegst, dann hapert es manchmal an Dingen wie, sei es Mentalität oder sowas, ne? Also, oder es kann auch soziales Umfeld sein. Also so ein bisschen, da musst du schon auch pädagogisches Feingefühl haben oder überhaupt Planung, ja. Und zugleich musst du wissen, was du machst. Wir brauchen Stufenmodelle, was willst du dem beibringen? Ich habe zum Beispiel ein Stufenmodell, ne, da, wie wir schrittweise mit Spielern vorangehen, und so weiter und so fort, um denen den Futsal näher zu bringen und dann anpassen an das Talentpotenzial. So. Ja. Und natürlich hast du nicht einen ganzen Kader dieser Talente. Da ist Berlin sicherlich nochmal ein ganz anderes Ding, weil die haben einen ganz anderen Pool. Die haben in der Breite ein ganz anderes Talentpotenzial. Andere Stützpunkte, standortspezifisch, haben aber dann eben vielleicht 3, 4 Spieler mit dem gleichen Talentpotenzial. Und die musst du dann eben in dieses Niveau bringen mit den Ansätzen, die man verfolgt. Und deswegen das Feedback von Liria super interessant. Ich würde es eben sportsoziologisch, sportsozialpsychologisch da nochmal in diese Richtung lenken. Manchmal müssen wir in der Bezirksliga lieber sichten und da die Besten suchen, weil die haben ein Talent, was dem ähnelt.
Ja, aber wir brauchen da das hier.
Der Futsal ist nämlich für Fußballer, die gute Technik und so haben.
Ja, genau, dafür ist das. Dann gab es noch eine, Community-Feedback. Die Bonner Lions, MSV Bonner Lions, sind ja nächstes Jahr dabei. Und ich vergebe jetzt den Namen für das geilste Hobby-Futsal, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Futsal-Turnier ist, aber zumindest so ein Hobby-Turnier. Die haben darauf hingewiesen, dass sie beim Brückenberger Gerümpel-Turnier mitmachen. Ich fand das sensationell. Einfach so ein geiles, das klingt so richtig ein Hobby. Das klingt so richtig, du gehst da hin und hast einen richtigen Tag, einfach Fun. So, das ist geil. Und das ist auch so ein Sport wichtig. Und auch die Futsal-Turniere manchmal, ich bin ja auch beim Telesau Cup gerade voll in der Vorbereitung, mache wieder KI-Videos für uns. Eigentlich viel zu sophisticated, viel zu professionell mit Stream und keine Ahnung. Eigentlich ist das geil, einfach hier so ein Gerümpelturnier irgendwie. Das hat immer ein ganz anderes Feeling. Futsal-Gerümpelturnier. Das wird auch geil.
Spricht aber auch nur ganz spezifische Gruppen dann an.
Aber du hast dann diese Leidenschaft wieder. Da würde ich noch ins Tor gehen. Beim Gerümpelturnier, da wäre ich dabei.
Ja,
so,
also es vermittelt ja ganz direkt den Spaßcharakter auch. Ne?
Genau. Also, deswegen. Ja. So, dann sind wir schon durch beim Community-Feedback und kommen zu den internationalen News. Und da gab es jetzt mal nicht so viele wie sonst, aber doch einiges dabei. Erstens, der FC Porto plant ein Futsal-Seniorenteam. Mir war gar nicht bewusst, dass er noch keins hat eigentlich. Also, man kennt Benfica und Sporting, okay. Aber ja, wo ist eigentlich der FC Porto im Futsal? Also bisher nicht da. Und man hat da jetzt einen Plan aufgesetzt und der FC Porto hat wahrscheinlich erkannt, dass das auch gut ist für die Jugendfutsal-Ausbildung. Ich weiß nicht, was der Treiber ist, aber man plant da einen.
Der FC Porto selbst hat im Jugendbereich auch Futsal im Angebot, meines Wissens nach, weil der portugiesische Verband, ne, ganz anders als viele andere Verbände, also Nationalverbände im Fußball, den Futsal ganz stark priorisiert in der Ausbildung der Fußballer, und deswegen wird der FC Porto auch da, sei es methodisch im Kinder- und Jugendfußball auch Futsal drin haben. Nur der Schritt, dass man auch eine Herrenabteilung hat, das ist jetzt höchstwahrscheinlich das Neue, was eben bei Benfica, Sporting etc. dann schon seit Jahrzehnten gang und gäbe ist.
du lockst ja, du bindest ja trotzdem Fans an deinen Verein, die dann irgendwie deine Marke tragen und ja, warum nicht? Fand ich interessant. So. Ja. Dann haben wir ein paar Meister. Der erste Anderlecht ist belgischer Meister, könnte also für den TSV Wallendorf dann in der Champions League relevant werden. Wir haben ÖFB Futsalpokal. Ah nee, das doch, Entschuldigung, Minerva ist Schweizer Meister. Das haben wir auch noch. Und der Genesis Futsal Club gewinnt die National Futsal Series in England und ist damit der englische Meister. Mhm. Und was hatten wir jetzt noch? Ja, ich glaube, das war es jetzt. Erstmal von den Meistern hier. Hast du noch was? Irgendwie Meister? Läuft ja so ein bisschen.
Nee, nee, okay. Ich habe keine weiteren
Meister. Ganz kurz, okay, das waren einfach nur kurz Update aus den europäischen Ligen. Die Meister purzeln jetzt rein. Interessant fand ich beim ÖFB, österreichischer Futsalpokal, das geht ja wirklich über alle Ligen und vor allem die ersten zwei. Und da sind auch zwei Teams tatsächlich nicht angetreten. Es hat auch wieder so ein Hinweis, ja gut, dass wir hatten ja, glaube ich, ein Spiel hatten wir irgendwie schon erwähnt. Das war ja Pantera gegen, großer Zoom, gegen Neustadt. Und jetzt gab es auch FC Adler Wien gegen Futsal Klagenstadt, was ist das, Klagenfurt, auch nicht angetreten. Boah, also zwei Spiele da, puh.
Ja.
Erinnere mich ja gleich an ein Turnier, was ich gleich bei den deutschen News hier eingehen werde. Ja,
kommen wir gleich
auf. Ja, kommen wir gleich dazu. Dann Spanien ist genauso transparent mit den Stream-Zuschauern, wie auch der englische Futsalverband, wenn sich erinnerst, das hatten wir auch schon mal hier thematisiert. Spanien hat nämlich gesagt, die Copa, das Finale der Copa del Rey, was übrigens gewonnen hat, Rennes hat das, glaube ich, gewonnen.
Rennes, ja.
Genau. Sind Meister Copa del Rey, also der spanische Futsalpokal, und 120.000 Zuschauer haben anscheinend das online geschaut.
Ja, boah, das ist schon eine schöne Anzahl. Das ist, kriegen wir, wenn es richtig gut läuft, auf Wochen auf ein richtig gutes Länderspiel hin. Ja. Aber ich weiß gar nicht, kriegen wir diese, das wissen wir ja nicht, Daniel, wir wissen es ja nicht, weil diese Transparenz nicht in der Art vorhanden ist. Deswegen sagst du es ja oder betonst es so positiv, dass man damit so ganz offensiv umgeht. Man muss aber auch sagen, es ist ja auch, wenn man damit offensiv umgeht, es ist sehr häufig, weil es gute Zahlen sind. Ja? Ja. Schlechte Zahlen werden nicht so häufig veröffentlicht. Daraus schlussfolgert man ja häufig, wenn etwas nicht veröffentlicht wird, dass es nicht so gute Zahlen sind.
Ja, gute These.
So, deswegen, aber ja, schön, dass wir da auf jeden Fall eine gewisse Transparenz haben und in Spanien da das auf jeden Fall sehr gut läuft.
Ich denke mir bei der nicht transparent beim DFB immer das hier.
Haben die Leute einfach keine Lust hier oder was?
So, das denke ich mir
als, immer dabei. Als Ökonom muss ja verrückt werden, weil du ja so viele Daten auch produzierst mit dem, natürlich, was wir hier machen, ne?
Ja. Ja. Dann haben wir eine schöne News, die mal für jeden, der sich noch nicht im internationalen Futsal so auskennt, wie verankert die Futsalvereine in den großen Futsalnationen sind und welche Historie sie haben. Carlos Barbosa aus Brasilien, da findet auch gerade die Copa Libertadores statt, die sind 50, 60 Jahre alt und die sind so verwurzelt, dass sie jetzt so Hall of Fame Sterne in die Fußgängerzone oder vor Stadion oder vor die Halle machen, weil man eben diese Persönlichkeiten, die den Verein groß gemacht haben und Spieler und Persönlichkeiten damit ehren will. Also man ist, das ist wirklich, das sind für Städte wie Carlos Barbosa, das ist eine Futsalstadt. Da ist wirklich Fußball total sekundär, tertiär, wahrscheinlich Volleyball noch mehr in Brasilien. Das fand ich nochmal so sinnbildlich, wie krass das ist. Also Futsal, wie verankert. Fand ich schön.
Ich kenne ihn als ACB. ACB, Carlos.
ACBF,
genau. ACBF, genau, Futsal. Club, oder? Genau. Ja, aber genau. Sind, ich glaube, sie waren, oh Gott, sechsmal sind sie schon Libertadores-Meister geworden, also Champions-League-Sieger, wenn man so will. Und 17 Mal, glaube ich, Campeão Gaúcho, oder ich weiß, kann sie aussprechen, aber das ist dann wohl der also der für ihre Liga der Titel.
Ja, hier haben wir nochmal die Bundesstaaten-Wettbewerbe, sind relativ richtig, relevant, genau, weil die sind ja so groß wie Deutschland. Also
ja, deshalb sind
ja auch die nochmal, feiert man
ja, auf jeden Fall ein sehr bekannter Name im Weltfußball, muss man sagen.
Absolut. Ja. Ja, und damit komme ich dann schon zur Copa Libertadores. Ich habe wieder ein, zwei Spiele geschaut und habe interessante Fakten mal zusammengetragen, Sebastian, und die du auch gerne kommentieren kannst. Erst ist mir aufgefallen, es gibt unfassbar viele Schiedsrichterinnen bei der Copa Libertadores. Gefühlt 30%.
Ja,
Wahnsinn. So viel? Also, weil Frauenfutsal ist ja auch riesig in Brasilien, sehe ich ja jetzt auch bei unserer Instagram-Recherche, die ich ja intensiviere. Ja, also Frauenfußball ist groß und das sieht man auch in den Schiedsrichtern. Und da wird auch kein Unterschied in der Kommunikation oder dass man da jetzt die Frauen, finde ich ganz stark, machen das sehr, sehr professionell. Das hat mir gesagt.
Ja, also ich muss sagen, ist ein gutes Zeichen. Ich habe mir auch ein, zwei Spiele angeschaut. Du bist ja in der Woche da sehr aktiv, auch bei uns in der Gruppe mit und schickst ja, also da kann man ja auch alles, haben wir schon beim letzten Mal gesagt, alles schön frei sich anschauen bei YouTube. Und ja. Ich habe mir dann auch ein paar Spiele angeschaut. Und wenn du das sagst, dass so viele, also dass so ein starker Anteil an Frauenschiedsrichterinnen dort sind, dann kann ich nur sagen, super, weil es ist nichts aufgefallen an schlechten Schiedsrichterentscheidungen. Und ich habe gar nicht auf die Schiedsrichterinnen oder Schiedsrichter, wer auch immer, welches Geschlecht auch da war, überhaupt drauf geachtet. Von daher, top. Freut mich.
Ja, echt gut. Dann habe ich irgendwie per Zufall mich gefragt, was sag ich, Magnus Futsal? Die kommen ja aus Sorocaba, ist die Stadt. Was ist Magnus? Kennst du das? Weißt du, was Magnus ist?
Ja, ist das nicht ein Unternehmen?
Ja, okay, weißt du, welches Unternehmen?
Nein, das wirst du uns jetzt, das wirst du uns jetzt, also das wirst du uns jetzt erzählen.
Das ist sowas wie Fressnapf.
Das ist sowas wie Fressnapf. Genau, wollte ich mal sagen. Das ist der Hund. Ein riesiger Hund ist da drauf.
Ja, genau. Das ist, ja.
Ist das nicht Fressnapf?
Geil. Ja, genau, so eine riesen Hundemarke. Ich war in Brasilien, aber sind wir auch schon fast 20 Jahre her. Da kam ich jetzt nicht, war ich auch kein Tier. Ich habe nur die Hunde auf der Straße gesehen, da braucht es kein Fressnapf dafür. Genau, aber Magnus ist eine Firma und das ist deshalb Magnus Futsal. Das fand ich.
Ja, die sind auch sehr, sehr bekannt, Magnus Futsal. Genau, Magnus Futsal kenne ich noch, weil Eda Lima da dann mal gespielt hat. Und da habe ich mir gerne angeschaut. Genau, und da ist so ein Hund tatsächlich, so ein bisschen grimmig, aber irgendwie. So ein
Bernersennenhund, genau.
Bernersennen, ich glaube, so ein Bernersennen ist das. Ja. Geil, das wäre so, als würden wir hier Fressnapf Mülheim oder sowas haben.
Ja, genau.
Sowas finde ich fresh.
Jawohl. Fresh finde ich auch bei der Copa Libertadores den Ball. Mir ist aufgefallen, es gibt viel Puma-Werbung, die haben Puma-Ball. Ich habe noch nie mit dem Puma-Futsalball gespielt, nicht bewusst. Da sagen wir, da hatte ich mal einen guten Ball. Sagt der Puma-Futsalbälle was? Ich finde das total spannend, dass dieser riesige Markt da vom Puma dominiert wird.
Ja, die sind im südamerikanischen Verband. Das ist wie bei der UEFA, Adidas ist dort Puma der Sponsor für die Bälle. Und bei der Copa America, wo Brasilien gewonnen hat, da war der Ball noch wirklich schlecht. Ich habe das, glaube ich, sogar kommentiert und sogar hier unser Capitão.
Stimmt, da haben wir drüber geredet. Ja, doch, genau. Stimmt, wo du sagst. Richtig.
Der hat das auch erwähnt, dass der Ball und der Boden und so weiter, das war Schrott, muss man einfach sagen. Und da habe ich Puma noch in der Hinsicht kritisiert. Muss aber auch sagen, dass mir das jetzt nicht so negativ aufgefallen ist. Ne? Vielleicht haben sie da jetzt mittlerweile ein neues Modell. Das noch so als Kommentar dazu.
Eher der Hallenboden, den du angesprochen hast, weil alle machen andauernd mit ihrer Hand an den Sohlen und wischen sich diese Sohlen ab in dieser Halle in Carlos Barbosa. Ich denke mir erstens, wischt doch an euren Stutzen ab, das geht auch schneller und hat denselben Effekt, warum immer diese Hände, das sieht immer aus wie so ein...
Nee, das geht auch darum, die Sohle mit dem Schweiß zu...
Ja, aber ernsthaft, das ist viel zu aufwendig.
Das ist manchmal für den ersten Schritt, das ist zum Beispiel von Freistoß, Eck, viele Spieler machen das von 10 Meter oder so, das ist ganz intensiv, so dass sie ihre Finger abwischen. Das kann ein Tick sein, aber zugleich so ein kleiner Reinigungsmoment und die Hände werden auf jeden Fall nicht sauberer dadurch.
Was? Okay. Gut. Dann und das letzte.
In Stützpunkt machen das auch welche.
Und ich habe für mich die schönsten Trikots gekürt für mich. Ich finde das Boca-Trikot richtig geil. Boca Juniors gestern verloren. 3-1 gegen Magnus Futsal, komme ich gleich dazu. Sind ja jetzt im Finale. Carlos Barbosa ist im Finale gegen Magnus heute Abend. Während wir heute Abend noch nach der Aufzeichnung. Aber und das Trikot von Panta Vallon, die Peruaner, das ist so ein richtig geiles pink-rosa Magenta. Ist rausgestochen, fand ich stark. Die haben auch noch so ein blaues Logo, diese Farbkombination sticht ins Auge. Fand ich schöne Trikots beide.
Ja.
Anders als bei uns.
Geschmackssache. Ich halte mich aus dem Trikot-Ranking heute mal raus.
Ja, Centauros fand ich ja noch furchtbar. Genau. So, das waren die allgemeinen Sachen. Dann habe ich zwei Spiele mal sehr intensiv geguckt. Einmal Peñarol aus Uruguay gegen Boca Juniors, das war das Viertelfinale. Und da ist mir aufgefallen, auf einmal, da kenne ich doch einen Spieler. Ja. Wer ist denn dieser Soares? Den kenne ich doch hier von Jahn Regensburg. Nathan Soares. Bei uns hieß er Nathan Soares im DFB-Net. Da heißt er nur Nathan Soares. Wie geht das? Letztes Spiel, 29.03. Futsal-Bundesliga, hat er noch gekickt und jetzt kickt er auf einmal da in der Copa Libertadores. What? Also
wie was ist? Geht das mit der Spielberechtigung? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass er in Regensburg ist er halt ein ganz normaler Spieler, hat jetzt keinen Profivertrag, ne, also kein vertraglich gebundener Spieler in einer Art, der irgendwie sozialversicherungspflichtig und so weiter dort spielt und dass er dort dann vielleicht über einen Profivertrag spielt. Aber Thema Wechselfristen und so weiter, überhaupt Wechselphasen, ist das auf jeden Fall fragwürdig. Vor allem dann eben mit dem Kontext, dass er in Deutschland so ein Doppel-Suarez kriegt und dort nicht. Also vielleicht kann man uns da aufklären. Regensburg muss ja auf jeden Fall wissend sein, hoffe ich. Und für die sollte es nicht überraschend gewesen sein, dass er bei der Copa Libertadores auftaucht.
Geil.
Also ja, auf jeden Fall, aber cool. Ein Bundesligaspieler, der da auf dem Niveau mitkickt. Ne? Und war ja auch, ich glaube, er wurde sogar zum besten Pivot der Saison gewählt in Deutschland. Ja.
Ja.
Ja. Das ist ein guter Kicker. Also ich fand, aber eins muss ich auch sagen, Copa Libertadores, die Spiele, die ich gesehen habe, ein paar Spiele fand ich jetzt vom Niveau nicht super gut.
Das habe ich schon mal diskutiert. Ich weiß es nicht einzuschätzen. Manchmal denke ich mir, ey, da kann doch auch jetzt, wenn er Wahl-Indorf gegen Hott spielt, könnte das ja auch das Spiel sein. Dann gucke ich mir andere Spiele an. Denk mir, okay, das ist ein ganz anderes Level. Also Bocker gegen
Magnus. Das war krass.
Also
das war super.
Mega Intensität, schnell. Aber auch das Spiel, selbst da, wo er mitgespielt hat, Nathan Suárez, Peñarol gegen Bocker, ich habe mir aufgeschrieben, das war ein richtig geiles Spiel, weil beide Teams haben drei Viertel hohe Verteidigung gespielt. Das war das war richtig Pressure, das war Pushen. Also, aber ja, ich kann das Niveau auch noch nicht einschätzen. Bitte, bitte, wer spielt da mal? Geht gegen eines dieser Südamerika-Teams? Das will ich mal wissen. Bitte Waldendorf. Fahrt bitte nach
Waldendorf.
Wir sammeln für euch.
Oder Regensburg.
Mr. Futzer sammelt Geld. Ja,
Regensburg. Eine Halbzeit kann dann ja Suárez bei Regensburg spielen und andere Halbzeit beim anderen Team.
Naja, okay. Wir sammeln Geld, damit ihr runterfahren könnt. Naja.
Genau. Oder andersrum.
Ja. Und dann Magnus gegen Bocker. Wirklich geiles Spiel gestern Abend. Ich habe es komplett angeguckt. Der Torwart Tobias Arke, ich meine, der sieht aus wie Christian Wölfelschneider. Der hat die richtig lange im Spiel gehalten. Normalerweise hast du beim Futsal ja nicht so eine Übermacht eines Teams und die das dann trotzdem schafft, sich zu halten. Und das haben die wirklich bis kurz vor Ende geschafft. Dann macht Bocker Magnus doch noch das Tor und dann waren sie einfach stark überlegen. Und geil fand ich aber auch die Verteidigung von Magnus, wenn ich es mal anschauen will. Es gab 2 Minuten kurz vor Ende, da hat dann nämlich Magnus eine rote Karte bekommen und die mussten Unterzahl spielen. Und dann haben die den Flying Goalkeeper noch mit rausgeholt, Bocker. Das heißt, sie haben 5:3 gespielt und haben es nicht geschafft. Ein gut, Tor zu machen. Unfassbar starke Verteidigung. Zu dritt.
Ich fand Bocker auch nicht. Ich muss sagen, Bocker hat das nicht so gut gemacht, aber
natürlich.
Trotzdem, 2 Mann mehr verteidigen ist schon. Boah, also die Passlinienschließung, den Ball auf richtiger Höhe unter Druck zu kriegen. Ja, das war schon richtig gut. Also man hat schon gesehen, man hat auch das ganze Spiel über diese schon einen Unterschied gesehen in der Qualität, wie du schon sagst, der Bocker-Torwart war überragend. Man hat erkannt, einfach wie wichtig ein Torwart ist. Deswegen ist ja bei uns letzte Woche auch Philipp Pless zum Spieler der Saison gewählt worden. Weil das ist so eine eminent wichtige Position einfach. Christian sagt ja 50-70%. Okay, also über Prozentzahl brauchen wir nicht streiten, aber sicherlich sehr, sehr signifikant, vielleicht die signifikanteste Position, weil der hätte die fast noch gerettet. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ne? So, aber erzähl uns mehr.
War schöne Stimmung, schönes Spiel. Carlos Capita natürlich, Rodrigo Capita war auch noch mit bei diesem Dreierteam dabei. 42 Jahre, ich finde es,
Maschine.
Man merkt schon, er ist älter, also man sieht das. Also die Bewegungen sind nicht so flüssig bei den jungen Spielen, aber absolut Respekt. Ich habe ihn nach Pumpen gesehen. Der ist so alt wie ich. Der steht da jetzt im Halbfinale Copa Libertadores und zieht hier einfach wirklich noch mit Top 6 Spieler.
Und setzt sich abends runter. Dann noch in sein kleines Studio.
Und macht Podcast. Und redet wegen dem Spiel in Brasilien, hat er auch noch gesagt. Er ist ein sensationeller Typ. Hat auch, wenn das mal gucken will, beim Spiel Carlos Magnus gegen Panther Vallon, hat dann 10 Meter geschossen und er heißt ja Torpedo Humano, das menschliche Torpedo, weil er eben so einen knassen Schuss hat. Dann läuft der auf die 10 Meter von 20 Meter an. Der stand in der Mittellinie. Ich dachte, jetzt haut er den, wie bei den Kickers, wie bei Tsubasa. Jetzt sehe ich die Feuerspur. Ich dachte, jetzt sehe ich so ein bisschen Rauch. Der hat den auch da reingehauen. Also,
Ja, das ist der Punkt. Aber das muss man auch also, mal so. Also wichtig ist, solche Spiele sich anzuschauen als Fußballspieler, um sowas als Merkmal auch wahrzunehmen, so was viele Fußballer gar nicht machen. Ich hatte jetzt am Mittwoch hatte ich Sichtungstraining U17-Bereich, also wir suchen schon U17-Spieler für den U19-Stützpunkt, waren wir in Münster und haben da dann ein Abschlussspiel gemacht und das ging unentschieden aus. Also was habe ich gemacht? Komm, wir machen 10-Meter-Schießen um den Sieger. Ne? Wir machen immer ein Siegerfoto am Ende. Mhm. Und dann haben halt da die ganzen Spieler, sogar unsere eigenen Stützpunktspieler, die ich als Referenzspieler mit drin hatte, die laufen da vielleicht so 3 Schritte an. Und ich denke mir so, ey, was willst du? Und was das Erste, was ich den neuen Spielern gesagt habe, geh bis zur Mittellinie und gib Gas. So, und dann hast du Zug hinter, ne? Und dann knallen die das Ding halt gegen Pfosten und Latte, aber eine ganz andere Geschwindigkeit, als wenn da mit 3 Meter Anlauf ein bisschen was gemacht wird. Also allein dieser Anlauf, ja, dass du mit dem Tempo dann auch wirklich diese Geschwindigkeit auf den Ball kriegst, es ist schon sehr wichtig, dass man auf jeden Fall weiß, also hier muss jetzt nicht wie heißt der Capitão, dann da bis zum anderen Tor laufen oder Anlauf nehmen.
Sondern, der Rodrigo Capita oder was
meinst genau, du? Genau, Capita, ich sag mal Capitão, ich kann das ja nicht so aussprechen. Ich bin ja kein Portugiesisch Sprechender. So, aber schon ein ordentlicher Anlauf. Also bis zur Mittellinie darf man sich schon bewegen fast oder bis zum Mittelkreis. Mhm. Ne? Und dann Gas.
War geil, reingehammert. So, naja.
Ja.
So, das war gut. Und das Spiel gestern habe ich, nur kurz erwartet, zu spät, kam dann 1.30 Uhr oder 0.30 Uhr, da war ich zu müde, Centaurus gegen Carlos Barbosa, die haben 3-1 gewonnen, Carlos Barbosa. Da war nur geile Stimmung, weil es war in deren Halle voll besetzt, ich weiß nicht, wie viel da reinpassen, 10.000, ist eine schöne Halle, einfache Halle, wenn man die Dachkonstruktion sieht, das ist nicht so schwer gebaut, das Ding. Geil, also es war unfassbar, richtig Sommerklänge in der Halle, toll, ja. Also, hat sich vorhin gelohnt, schaut vielleicht nochmal nachher rein. Wirklich toll. Kopper, lieber, mich hat es völlig in den Bann gezogen die Woche. Ja. So, dann sind wir bei den nationalen News. Da sind wir schon fast durch, heute habe ich nämlich nicht viel. Wir haben nur einmal, die Münsteraner Frauen waren ja bei einem Turnier in Frankreich, was Wahnsinn war. Denn dort haben einfach mal 22 Teams mitgemacht. Das ist schon ein starkes Turnier. Und sie sind 14. von 22 geworden. Also da waren wirklich hier Sporting Paris, sehe ich hier Nantes dabei, die ja auch bei den Männern jetzt den Pokal geholt haben. Also da waren jetzt wirklich viele super Teams dabei. Wer hat denn gewonnen? Die Nantes hat gewonnen, genau. Also
aber
krasses Turnier.
Wir haben ja mal davon gesprochen, also nehmen wir mal jetzt die Münsteraner Frauen als Referenz für das deutsche Frauenfußball-Top-Niveau. Das ist ja wahrscheinlich so, ne? Also viel bessere mit Köln zusammen kriegst du nicht. Das ist absehbar, wenn es da mal ein Nationalteam gibt, die Nationalmannschaft. Jetzt haben wir davon gesprochen, dass die relativ schnell, wir sind davon überzeugt, wenn die eine Nationalmannschaft hätten, klar, die würden relativ schnell ins europäische Top-Niveau kommen. So. Ich bin auch davon überzeugt, dass sie auf jeden Fall besser abschneiden können als die aktuelle Nationalmannschaft, also die Herren. Aber an diesem Turnier hat man auch wiederum erkannt, wie stark die Franzosen oder wie weit die auch schon teilweise weg sind. Ne? Also, und wir haben ja über Frankreich gesprochen, die machen jetzt eine Frauenliga, nationale Liga, ja, und keine Ahnung, im U-Bereich bei den Frauen aktiv. Ja, und warum können die das? Nochmal, ich muss es betonen, weil sie den Futsal als Schulsport Nummer 1 in die Kultur eingebettet haben. Wir wollen Frauennationalteam gründen, bevor wir überhaupt in irgendeiner Art und Weise eine Frauenfutsal, überhaupt eine Herrenfutsalkultur im Land haben, das heißt im Jugendbereich. Dach bauen, bevor wir das Haus bauen, ist bei uns die Devise. Dort ist ganz klar, vom Keller aufwärts wird gebaut und wir fangen oben an. Also wenn das Gerücht Frauennationalteam denn sich bestätigen sollte. Und dann bin ich nicht davon überzeugt, das muss ich dir ehrlich sagen, dass wir da überhaupt rankommen dann. Also ich glaube, diese Schere zu anderen Nationen, die dann wirklich von Grund auf aufgebaut haben, die wird sich vergrößern. Und ich glaube auch, dass die aktuelle Herren-Nationalmannschaft gar nicht so weit weg ist vom Top-Niveau, wie wir die Frauen dann irgendwie Begründung schon sehen. Also das ist, die haben sich auch genähert. Also nur so das als Gedanke, der mir auf Basis dieses Turniers kam. Klar kann das auch verzerrte Einschätzung sein, aber der Vergleich mit Frankreich ist für uns ein sehr bedeutsamer. weil sie das Ding von unten aufbauen und nicht von oben.
Und von denen sollten wir eigentlich lernen. Das ist ja,
ja.
das, ne? Aber ich meine, warum sollen wir es hier immer das 800. Mal sagen? Da erinnere mich fast hier an Olli Kahn.
Was soll ich hier jedes Mal in die Kamera reinquatschen? Das ist doch völlig, völlig sinnlos.
Ja, das ist auch genau sinnlos.
Ja, ja, aber wir müssen es wiederholen, weil am Ende des Tages irgendwie sind wir im deutschen Futsal überhaupt, also in vielen Bereichen, ist man ja so, dass man immer wieder das Gleiche versucht. Und ja, und eigentlich ist offensichtlich, ne, wenn man einfach über die Grenze schaut. Ja, aber gut, über den französischen Futsal können wir vielleicht, da sollten wir uns noch auch vielleicht in Zukunft mal einen Gast zu besorgen, der sich da auskennt, so und uns dann noch weiter reinführt.
Sehr gut. Ja, wer uns hört und aus Frankreich Ahnung hat von dem.
Genau.
Gerne, vielleicht kriegen wir es irgendwie hin. Auf Französisch, keine Ahnung, mit KI. Ich weiß es nicht.
Ja, wir sind aber auch auf Französisch doch übersetzt. Also wir werden ja auch zusammengefasst auf Französisch. Ja, also alle, auch in Frankreich, werden wir teilweise gehört. Also liebe Grüße an euch da draußen in Frankreich.
So. Dann hatte ich mir nochmal den NOFV-Pokal. Der war dieses Wochenende. Hohenstein-Ernsthal holt den ersten Platz, danach Liria, Borea Dresden und Eintracht Zültring waren dabei. Hohenstein holt sich das Ding und wirklich Hohenstein und auch Liria sind schon mit einem echt guten Kader angereist. Ich gucke ja gerade, also Remmels war dabei, Lütwinenko war dabei, David Hase, Potschebut waren mit dabei. Das bei Hott und auch bei Liria waren dabei, die Smith-Brüder waren dabei, Scott Konrad war dabei, Fayasi war dabei, Jakupovic war dabei. Also man hat hier schon, Xydias war auch dabei. Cool. Also sind wirklich da mit einer guten Mannschaft dahin gefahren. Ganz anders als bei diesem Länderpokal vom Mittelrhein, Niederrhein und Westfalen. Wir hatten darüber schon mal berichtet, dass das schon völlig eigentlich daneben ging, weil eigentlich die Teilnehmeranzahl immer kleiner wurde, sodass am Ende, muss man sich vorstellen, von einem Pokal, der eigentlich, jetzt müssen wir hier auf die Tabelle gucken, ich weiß nicht, 35 Teams hätte haben können, irgendwie in allen drei Verbänden, irgendwie so die Zahl, haben halt nur 6 sich gemeldet gehabt für das Turnier in Köln bei den Panthers. Dann hat noch Zagreb Dortmund abgesagt. Das heißt, es waren nur 5 vor Ort. AFG Colonia hat gewonnen.
Ja.
Preußen Münster Zweiter, dann Mönchengladbach, Wuppertaler SV und Köln. Nur hier war es halt so, dass Münster, Köln und Wuppertal halt nur mit ihren zweiten Mannschaften da waren.
Ja.
So wie ich das mitbekommen habe. Also, ja.
Wuppertal mit den Youngstars auch. Ne? Das
ist, glaub, genau, ich eigentlich noch die dritte. Genau. Ja, genau.
Ja. Also es ist... Es ist ein, also ich hoffe, die Teams werden Spaß gehabt haben. Es ist ein kleines Futsalfest gewesen, halt ein kleines am Ende des Tages, aber kein, ich finde, für einen Drei-Länder-Pokal, wenn sich das so schimpft, das wirkte wie Hobby, also von außen wirkt es wie ein Hobbyturnier, muss man einfach sagen. Ja. Und am Ende des Tages aber schön, dass da Futsal gespielt wurde in Köln. So ein bisschen, wenn man diesen Anspruch hat, Drei-Länder-Pokal, dann war es schon so ein bisschen ein Reinfall. In Köln. Ein Reinfall
am Rhein in Köln. Ja, weil das ist noch nicht mal offiziell angelegt. Also das wirklich, da hat man sich echt wieder hier gedacht.
Haben die Leute einfach keine Lust hier oder was?
Also das wäre
eigentlich sehr schade, ne? So, aber gut.
Ohne Anreize schwer. Ja.
Richtig, ohne Anreize schwer.
Und dann habe ich noch, unser DFB-TV, wir hatten ja darüber gesprochen, Futsal sollte ja nur noch bei DFB-TV für 5,99 oder bei DAZN. Die Seite ging über den Browser erstmal gar nicht. Irgendwann bin ich reingekommen und die App ging auch noch nicht richtig. Also da hackelt es noch ein bisschen. Über den Browser, wenn man dann, darf man nicht dfb.tv suchen, da kommt nämlich nichts, sondern da einen anderen Link gibt's. Da kommen dann so Sachen wie jetzt live, also stand dann da live ab 14 Uhr, Deutschland-Argentinien WM-Finale 2014. So solche Inhalte kommen da. Also Dokus, irgendwelche alten Spiele. Ja. Und dann soll da irgendwie auch Futsal kommen. Also, ich kann mir noch kein Urteil erlauben, ob das gut ist oder schlecht für Futsal. Ich beobachte also, das mal.
Nennen wir es mal ein sehr diverses Angebot, ne, von geschichtsträchtigen Spielen oder Real-Life-Geschichten bis hin zu Live-Geschichten, bis hin zu Dokus. Also es ist ja das Konzept, das hat man ja in dem Podcast, den wir uns dazu angehört haben, auch rausgehört. Die wollen irgendwie für alle was machen. Am Ende ist halt wirklich die Frage, was so der Kern der ganzen Geschichte, so was macht's aus, ne? Ist es das Ding?
Ja.
Also und Futsal wird dann ja auch höchstwahrscheinlich dann erst zum Bundesliga-Start dort relevant. dann bin ich gespannt. Ja. Ja, wenn Länderspiele, vor allem wenn, also ich bin eher gespannt auf die Futsal-Bundesliga, wie die dadurch gefördert wird, entwickelt wird. Weil das ist ein, das sollte ein Versprechen sein, was über sowas rausgehen wird und nicht nur so eine Art Ausbeutungsgeschichte. Ja. So, das wäre echt traurig. Wir sind ganz gespannt, sind optimistisch, ja, auch wenn wir uns Dinge vorstellen können, die weniger optimistisch sind. Aber ich bin trotzdem optimistisch. Und wenn es soweit ist, schauen wir es an.
Wenn ja die Livestreams gemacht werden für den Kanal und dann für The Zone, okay, da bin ich auch nochmal dabei. Ich habe jetzt übrigens auch nochmal eine bestellte Außenantenne. Ich will dieses 5G-Problem lösen. Da sagen können, ja, ich komme einfach, und egal wo ich bin, ich kriege es sehr wahrscheinlich hin. Mit riesen Kabel und mit Chatboard, wie brauche ich was, damit ich es reinlegen kann. Die Kölner haben das auch schon so angefangen. Naja, ich habe probiert. Ja. So, warten wir da mal. So, dann und letzter News dazu. Adi Frebatsch fand ich interessant. Die Futsalschule Augsburg hat gesagt, ja, ein Team, ein Kind von uns ist ins NLZ gekommen, seit Oktober bei uns in der Augsburger Futsalschule. Jetzt im NLZ irgendwie so ein, was sind das, nur U12-Kinder oder U14 irgendwie, was da ist. Ja, ich meine, ich glaube, es ist gut, wenn man so ein paar Erfolge hervorhebt und den Leuten irgendwie auch mit dem Hammer eintrichtert, ja, Futsal ist gut. Kann sich so ein Kind so weit entwickeln mit Futsal innerhalb von den paar Monaten, von 6 Monaten?
Na gut, jetzt fragst du mich als Sportwissenschaftler und Erziehungswissenschaftler. Also ich habe genau die Kombi dafür.
Ja.
Ohne das, und ich würde sogar sagen, ich würde kaum wagen, da überhaupt so einen starken Zusammenhang zu sehen in der Kürze der Zeit. Überhaupt da. Das, ich finde es pädagogisch, vielleicht die Frage ist halt, er muss ja, also das ist ja Werbung für seine Futsalschule, was mich natürlich freut, aber ich mag es nie, wenn man Werbung in so einer Art mit, sind Kinder. Also es ist einfach als Pädagoge ein ungewohntes Gefühl, also kein gutes Gefühl, wenn man so stark, ja, das ist so, weiß ich, ein 12-Jähriger oder sowas, dann, ja, klar, NLZ, das freut mich auch, ne, klar, der wird auch über Futsal und sei es, er hat Selbstbewusstsein mitgenommen, das hilft ja auch enorm, welchen Effekt es auch immer hatte, aber ich hoffe, es ist nicht nur, wenn das aus Marketingzwecken ist, dann finde ich das nicht gut, muss ich sagen, so, also um da Werbung zu machen und, Einzelfälle finde ich sowieso nie gut, die hervorzuheben, weil das verzerrt halt auch. Ne? Also jetzt, du fragst ja hier auch so schon so ein bisschen als Wissenschaftler. Und so ein Einzelfall, also wenn da 10 Fälle sind und dann kann man sagen, ich habe von uns sind 50% aller Spieler schaffen den Schritt in die nächste Liga oder 2 Ligen höher oder ins NLZ oder sowas. Das finde ich cool, aber so einen Beitrag zu machen, wo personalisiert das Kind ist und so weiter. Ich weiß nicht. Das ist, muss ja auch alles Erziehungsberechtigte dann auch alles zustimmen und so weiter. Und
das stimmt.
Ja, ich bin da nicht so der Freund.
Das wird hoffentlich gemacht sein, ja. Okay, dann ist
das. Ja, das hier. Ist ausbaufähig. Da müssen wir ein bisschen dran arbeiten.
Ja. Trotzdem, also ist das offensichtlich, Spieler verbessern sich durch den Futsal und werden besser im Fußball. Das ist etwas, was wir auch predigen. Wie man es dann darstellt in der Öffentlichkeit, darüber lässt sich sicherlich diskutieren. Dennoch kann man da natürlich Glückwunsch sagen an die Augsburger Fußballschule und Adi Frebratsch, dass sie da ein erstes Erfolgserlebnis haben.
Ja. Gut. Ja. Letzter Mini-Themenblock noch. Unser Dashboard www.mrfutsal.de, unser Instagram-Dashboard. Müssen wir immer wieder darauf hinweisen. Der AI-Chatbot und das Mr. Futsal Instagram-Dashboard. Schaut rein. Alle Instagram, also für alle Futsal, Clubs, Vereine, Organisationen sind eigentlich hier verzeihen, aktuell 78 Instagram-Seiten, die wir ja alle 2 Tage tracken. Und Mr. Futsal, wir haben KSC und Weilendorf überholt. Das heißt, wir sind jetzt hinter der DFB-Seite und den GSV Düsseldorf, der natürlich groß ist wegen der Futsal-Abteilung. Ja, das ist
ein Sportverein, ne? Genau.
Ja, wir kommen. Wir hier.
Hey, Jungs, hey. Überragend. Zum Genießen für alle.
Ja.
Daniel, wir sind die zweitgrößte, tatsächlich könnte man sagen, Nummer im deutschen Fußball jetzt, nach dem DFB.
Also, ja, ja.
Das ist auch nicht schlecht, ne?
Wir arbeiten hart dran mit den Akquise-Methoden, aber die Kölner haben auch mal gezogen.
Auch zugelegt.
Ja, auch zugelegt die Woche. Also das, und eine Überraschung gibt es, und ich habe bisher noch keine Antwort. Ich habe mir so rumgefragt, was ist mit dem TSV Neuried passiert? Die Seite ist weg. Ja. Erst war die Seite Also dann wurden die Beiträge schon noch da, aber die Follower und gefolgt waren weg.
-640, ja genau.
Alle weg. Und die Seite ist jetzt wieder, ich habe gerade nochmal drauf geschaut, ist weg. Also ist der TSV Neuwied jetzt ganz weg im Futsal? Ich habe auch die Hauptseite, Hauptverein angeschrieben, keine Antwort erhalten.
Boah, ja.
Was denn da los ist? Also wer mehr weiß, bitte mal melden.
Ja, echt bitte melden. Bitte meldet euch.
Bitte meldet euch.
Ja, aber cool. Also das Dashboard gibt da so eine Übersicht. Seitdem können wir einfach auch die Entwicklung zahlentechnisch wir haben ja gerade, also wir werden auch heute noch mit Omar sprechen, den Futsal-Bundesliga-Schiedsrichter. Und es geht halt auch um Aufmerksamkeit und wir können diese Aufmerksamkeit damit auch in Zahlen irgendwie messen. So, ne? Deswegen freuen wir uns ja, dass wir zunehmend Aufmerksamkeit kriegen, da jetzt die Nummer 2 in Deutschland sind oder im deutschsprachigen Raum in dem Bereich. Aber was man noch auch ganz cool ist, ich komme mal auf ein ganz anderes Thema auch, was man über unsere Seite machen kann, unseren AI-Futsal-Chatbot. Und ich habe den ja letzte Woche mal befragt, weil ich kann mich noch erinnern, ich habe ja im Podcast gesagt, ich habe ja Christian gratuliert, das war wahrscheinlich der längste Monolog, den wir jemals im deutschen Futsal-Podcast hatten. Und der Chat, ich habe ihn einfach gefragt, was war der längste Monolog in all unseren Podcast-Folgen? Wenn mehr als eine Person beteiligt war. Also du hast ja auch mal deine Szene, den 50-Minuten-Monolog von dir, lassen wir jetzt mal außen vor. Und tatsächlich, es war Christian sein Monolog zu Beginn letztes Mal. Und dann hat Christian mich aufgezogen, das bla bla, also ich bin ja immer der mit den längsten Monologen. Und dann habe ich ihn gefragt, der Chatbot, der kann das ja alles. Was sind die drei längsten? Wer hat die drei längsten Monologe? Und ich war nicht mal unter den Top 3, Daniel, denn du bist zweimal unter den Top 3.
Ah ja, okay. Also,
das müssen wir hier mal gerade stellen. Ich bin vielleicht im Durchschnitt mal am längsten am ausholen, aber in der Spitze, Daniel, bist du und vor allem Christian mit Abstand.
Du bist.
Das ist ja eine absolute Frechheit.
Das auch. Absolute Frechheit. Nein. Aber es ist cool, dass der Chatbot, was man alles so kennt, analysieren kann mit dem Chatbot aus der Geschichte unserer.
Kannst alle fragen. Wie hole ich Spieler ran? Was muss ich machen, damit der Spieltag besser wird? Wie kann ich Streaming aufbauen? Keine Ahnung. Wie kann ich Spieler besser trainieren? Wie lernen sie 5 gegen 4 zu verteidigen?
Oder wer hat den längsten Monolog in unserem Podcast?
Ja, oder das.
Du kannst ihn alles fragen. Nein, super. Sehr cool. Also, Dashboard, Chatbot und überhaupt unsere Seite. Artikel werden auch wieder kommen demnächst, denke ich. Und wir bieten gerne was an und haben auch sehr viel Freude dabei.
Ja, und ich bin jetzt durch. Hier läuft gerade Carlos Barbosa gegen Magnus hier an. Sehe ich gerade im Livestream, geht gerade los. Und deshalb lass uns einfach rübergehen zum Gespräch mit Oma. Oder? Was sagst du?
Ja, ich freue mich jetzt, genau. Oma ist da. Lass uns mit ihm ins Gespräch gehen.
So, und jetzt freuen wir uns, heute den ersten Live-Gast bei uns hier im Podcast zu haben. Oma Amar Kell ist da, Schiedsrichter beim DFB in der Futsal-Bundesliga. Wir freuen uns. Oma, wir grüßen dich. Hi.
Hallo Daniel, hallo Sebastian. Grüße euch auch.
Hallöchen. Schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich auch.
Du hast echt die Ehre, seit langem mal wieder hier ein Gast zu sein. Ich glaube, der letzte war 2020 oder so da. Sehr, sehr lange her, Oma. Der Druck ist groß. Hier, größer als auf dem Futsalfeld. Wir kennen dich schon lange, die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht nicht so. Vielleicht als erstes so ein kleines Wrap-up, so ein kleiner Elevator-Pitch über dich, Oma. Wo kommst du her? Was machst du im Futsal? Wie alt? Einfach mal so einen Rundumschlag dich kurz vorstellen.
Ich komme aus der schönsten Stadt Deutschlands, das ist Hamburg, bin 41 Jahre alt, bin ledig und Futsal, es war so, dass man sich immer draußen nicht weiterentwickelt hat, dann kam Futsal und dann wollte man mit Futsal weitermachen und das war's. Und das war eine erfolgreiche Sache, das werde ich niemals bereuen, weil mittlerweile bin ich verheiratet im Futsal, sagen wir mal so. Verliebt, verlobt, verheiratet.
Wir kennen das, ja. Aber was? Er ist auch ein Kind der 80er, Ja, so hier eine Generation, alle die jünger sind.
Auf jeden Fall, 84er Baujahr, ne?
Ja,
Daniel. Willkommen im Club. Ja, willkommen im Club. Cool. Ja.
Sehr schön. Club der 84er.
War nicht schlecht. Ja, verheiratet mit dem Futsal. Ich kenne das irgendwoher. Meine ja. Frau sagt mir immer, sie kommt immer an zweiter Stelle.
Wenn ich eine Frau hätte, wäre sie auch an zweiter Stelle, glaube ich auch.
Ich hoffe, meine Frau hört nicht zu.
Oma, die kriegen wir auch noch um die Haube, Oma. So mit dem Podcast hier. Ein Ziel in Zukunft. So, ja, Oma, du hast ja schon angefangen, bist lange dabei. Vielleicht, wenn wir ganz zurückgehen auf den Anfang, wie bist du reingerutscht? Also, was war so das? Gab es da ein Event oder einen Moment, eine Entscheidung, wie du das erste Futsalspiel gepfiffen hast?
Also, ich kann nur von Anfangszeiten so berichten, in dem Sinne, in Hamburg kam ich nicht weiter als Landesliga. Ich bin der Schiedsrichter draußen seit 1999. Habe ich meinen Schiri-Schein und da war ich in der Landesliga in Hamburg, haben sie mir Zeichen gegeben, dass ich nicht mehr in der Oberliga oder Regionalliga aufsteigen kann. Deswegen, und dann kam der Futsal wirklich irgendwie von Wünsche, also wie soll ich sagen, einfach da gewesen und ich habe mich einfach dafür interessiert und da habe ich die Leute, das war auch richtig schwer erstmal, in so einen Lehrgang, Futsal-Lehrgang teilzunehmen, weil in Hamburg waren nicht so viel Lehrgänge und alles Mögliche, habe ich immer unseren Ansprechpartner, der dafür verantwortlich war, habe ich ihn immer genervt. Sag ich, wann ist Futsal-Lehrgang? Ich will da mitmachen, ich will irgendwann mitmachen. Dann bin ich da gewesen, habe Lehrgang gemacht, da waren damals auch zwei DFB-Schiedsrichter dabei, Markus Schirbaum zum Beispiel, der eine, der auch jahrelang...
Welches Jahr, Oma? Welches Jahr war das?
Oh, das muss 2010 gewesen sein. Okay. 2010 muss das gewesen sein. So 2010, 2011. Da war das und da war der Lehrgang. Da musste man nur einen Regeltest machen. Den Regeltest haben wir bestanden. Und danach haben wir so ein Futsalspiel angeschaut. Und irgendwann durfte ich auch mal eine Pfeife. Hat dann Spaß gemacht. Weil das ist so, Futsal ist wie, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine auf dem Feld. Draußen pfeife ich auch nicht alleine, habe ich meinen Assistenten. Aber so im Futsal ist so wieder was ganz anderes. Du hast einen Teampartner, der genau das Gleiche entscheidet, obwohl es Schiedsrichter 1, Schiedsrichter 2 gibt, natürlich, aber beide haben das gleiche Entscheidungsgewalt. Ne? Also beide können gleichzeitig entscheiden in deren Räume. Und da bin ich in Futsal geraten und da war ein Lehrgang damals auch noch in Hamburg. Da hatten wir Stefan Kammerer eingeladen und da habe ich den auch mal angesagt, ey, Stefan, wie sieht das aus? Wie kommt man als DFB-Schiedsrichter rein? Wie kann ich DFB-Schiedsrichter werden? Ja, muss man gucken, das ist nicht so leicht und so weiter. Okay, ich habe aber keine Hoffnung aufgegeben. Dann habe ich einen Schiedsrichter kennengelernt, der musste in Hamburg pfeifen. Da erzähle ich mal eine ganz kurze Geschichte noch. Das war so lustig. Und der war in Hamburg, der hat vorher, eine Woche später hat er gesagt, ey, ich pfeife die deutsche Meisterschaft. Das war, glaube ich, kann ich mich erinnern, das war ASV Panthers gegen Bayer Oeding.
Ah, da war ich auch mal. Da war ich da in der Zeit bei Bayer.
Genau, bei Bayer Oeding. Und dann sollte ich den Schiedsrichter abholen, den dritten Schiedsrichter. Der kam der kam mit dem Zug auf jeden Fall. Ich war im Bahnhof und ich warte, der kommt nicht. Dann rufe ich ihn an, geht nicht ran. Dann ruft er mich auf einmal an, sagt Oma, ich komme heute nicht. Sag ich, wie, du kommst heute nicht? Sag ich, ja, ich habe das schon mit DFB geklärt. Du musst ran. Sag ich, was, ich muss ran? Nein, wie? Sag ich, was soll ich anziehen? Soll ich Anzug anziehen? Soll ich, weil das war auch so, dass man mit Anzug anreisen musste und so weiter. Ne? Sag ich, nee, zieh einfach einen Trainingsanzug an und dann wird's schon. Okay, und ich war ganz schön, bin ich nach Hause gefahren, habe meine Klamotten eingepackt, bin zur Wandsbeker Halle gefahren und die hatten schon, damals gab es auch technische Meeting. Da saßen die Schiedsrichter, Beobachter, Teamoffiziellen und alles Mögliche. Ich klopfe an, sage ich, hallo, ich bin der dritte Schiedsrichter. Ah, auf dich haben wir gewartet. Sag ich, wie?
Auf dich hat der Futsal gewartet.
Auf mich gewartet, ne? Und das war 2013. Das war 2013, kann ich mich ganz gut erinnern, 2013. Und bin dann als dritter Schiedsrichter da, habe ich fungiert. Und geil. Das war mein Bein, im DFB reinzukommen.
Das hat dich so sehr überzeugt anscheinend, das Spiel auch. Natürlich nimmt man direkt so ein Finale mit. Das macht auch nochmal was mit einem. oder?
Auf jeden Fall. Da war ja der Sven Eichler, war Schiedsrichter 1 damals. Kuba, also Pawlowski war Schiedsrichter 2 damals. Mit denen in einer Dings als Schiedsrichter-Team zu sitzen. Und dann habe ich eine gute Beurteilung noch bekommen als der vom Beobachter. Du kriegst ja jedes Spiel einen Beobachter. Und das war schon.
Ah, da musst du. Da musst du uns noch mehr zu erzählen nachher, zu den Beobachtern. Wie funktioniert das? Wie werdet ihr bewertet? Das interessiert mich immer so. Das ist aus der aktiven Zeit als Trainer oder auch überhaupt als Verantwortlicher für Vereine. Da denke ich mir immer so, wie werden die bewertet? Weil wir bewerten euch ja manchmal anders.
Ja, natürlich. Deswegen. Sehr cool. Auf jeden Fall wurde ich dann auch gut bewertet. Und dann habe ich von anderen Ländern gehört, also Niedersachsen meine ich und Schleswig-Holstein und Bremen, habe ich gehört, dass man die Länderauswahl, da kann man auch Schiedsrichter melden. Ne? Das war im Januar, ist das im Januarbereich gewesen, in Duisburg immer, die Ländervergleiche. Und da habe ich meinen damaligen Schiedsrichterhauptmann genervt, sage ich, du, jetzt muss ein Hamburger da ran. Jetzt kann ich einen Schleswig-Holstein ran oder Bremer oder Niedersachsen, jetzt muss ein Hamburger ran. Jetzt, wir müssen einen da hinschicken. Sag er, okay, wir versuchen das. Erstes Jahr habe ich ihn genervt, war nicht. Aber dann am zweiten, also ich glaube 2014 war das oder 2015? Nee, 2014 muss es gewesen sein. 2014 bin ich zum ersten Mal zum DFB-Länderauswahl gefahren nach Duisburg. Und da habe ich ja gefilmt.
Ich glaube, das war sogar auch mein erstes damals.
Das war, glaub ich, die Parallelen sind ja sensationell. Ich war da auch auf der Platte. Ich war da Co-Trainer von der Niederrhein-Auswahl, meine ich. Oder noch im Tor, das weiß ich mehr.
Wahnsinn, dieses Spiel nach dem Baujahr.
Wir kennen uns schon so lange, ey. Wahnsinn.
Krass, ja. Und dann war ich da und das erste Spiel gleich. Keine nicht gutes Beurteilung bekommen. Zweites Spiel, noch schlimmer. Ach du Scheiße. Ja. Aber ich wirklich, ich konnte... Mir ging es nicht so gut, sagen wir mal so. Ne? Die Beurteilung war nicht so schön, weil ich auch nicht gerechtfertigt beurteilt wurde. Okay? Ne? Gerechtfertigt. Aber alles gut. Das haben alle Offiziellen auch gesehen, dass nicht gerechtfertigt beurteilt wurde. Alles gut. Und nächsten Morgen, also wir haben abends wieder bei der, in dieser kleine, wie soll ich sagen, ist das eine Kneipe da in Duisburg?
Ja, ja. Da sieht man euch
Klausel da.
Genau. Da saßen wir. Und dann haben wir wieder die Ansetzung für nächsten Morgen bekommen. Und da gucke ich wieder. Der gleiche Beobachter. Sag ich, ach du Scheiße, Leute, ey, das geht doch nicht. Ich kann heute Nacht nicht schlafen. Doch, da weiß ich noch, Kuba Pawlowski, mit dem habe ich zusammen gefilmt. Ich war dann Schiedsrichter 1, er Schiedsrichter 2. Sag ich, bin ich zu Kuba gegangen, sag ich, Kuba, tust mir einen Gefallen, sag ich, was denn? Können wir die Rollen tauschen? Ich gehe auf Schiedsrichter 2 und du Schiedsrichter 1. Nein, du ziehst das durch. Nein, das geht nicht. Du ziehst das jetzt durch. Okay, dann nächsten Morgen haben wir durchgezogen. War super. Gute Beurteilung bekommen. Da war wieder alles wieder mit. Alles wieder gut. Und mittlerweile, ich sage euch ganz ehrlich, mittlerweile achtet man schon auf die Beurteilung, auf die Note und alles Mögliche. Aber nicht mehr so wie früher fixiert, weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Wenn du gewisse Erfahrungswerte hast, ne, und das. Und diese Erfahrungswerte führen ja auch dazu, dass du eine Eigenreflexion und Einschätzungsvermögen hast für die Situation. Ja. Früher ging es ja noch gefühlt um Regeln. So,
genau.
So, heute geht es dann tatsächlich um Sachen wie Fingerspitzengefühl, beziehungsweise auch wie so ein Spiel, Dynamik und so weiter. Ne? Das sind ja ganz andere Geschichten. Und ich kann mich da auch noch dran erinnern, weil bei diesen Landesauswahlturnieren, da sind die, ich glaube, viele, die Schiedsrichter treffen sich ja direkt nach den Spielen mit den Beobachtern, ne?
Oder genau, also so, das ist so, das war damals so gewesen. Wir haben zwei Spiele morgens gepfiffen, zwei Spiele nachmittags und abends haben wir uns getroffen.
Ah, okay.
Da kam die Videoanalyse, weil da wurde es aufgenommen und so weiter. Da hat eh der Beobachter die Beurteilung von den Schiedsrichter gesagt.
Das war schon 2013 so?
Also 2014. Also 2014.
Okay. War schon sehr aufwendig.
Genau.
Okay. Ja, weil ich sehe das heute immer bei heutigen Stützpunktturnieren, ne? Bin ich als
genau, Trainer die treffen sich am Abend und dann kommt der.
In diesem Jahr war das so, dass ich habe da häufiger gesehen, dass da zum Beispiel die Schiedsrichterbeobachterin war und dann haben die Schiedsrichter sich direkt nach dem Spiel mit ihr hingesetzt und ich bin als Trainer noch dazwischen gegangen und habe genervt und habe gesagt, was für eine, so die Situation, guckt euch die an, so, ne? Und ich kann mir das mega nervig vorstellen, wenn da so ein Trainer hinkommt, aber du bist halt als Trainer dann in dieser Situation, so, und das sind ja bei diesen Turnieren heute sind ja eher so die Anwärter, die, ne, die jetzt.
Ja, genau.
Ja, genau. Und du bist ja jetzt mittlerweile ein Bundesliga-Trainer, Schiedsrichter.
Genau. Das genau. Ist die Nachwuchs, die da gecoacht wird jetzt heutzutage.
Ja, genau.
Die Nachwuchs, die uns dann irgendwann mal ablöst oder wir von der Bundesliga vielleicht absteigen oder so und das Potenziale, die gut sind oder so, die aufsteigen dann, ne?
Ganz doofe Frage. Bis wie lange darf man denn Futsal-Bundesliga pfeifen vom Alter her?
Es gab mal eine Altersgrenze früher, bis 47, und die Altersgrenze gibt's nicht mehr. Nach meines Kenntnis.
Also bis 70 machst du das. Wieso? Nee. Wieso Kreisliga-Schiedsrichter? Nee. Oh, ich glaube, das wäre heftig.
ist ja gut, weil wir brauchen ja Schiedsrichter im Futsal. Also, wenn du dann noch Leuten aus der Bundesliga abziehst oder Oma, ist das ja nicht gerade förderlich, oder?
Nee, aber es gibt ja welche, es gibt auch guten Nachwuchs, ganz ehrlich. Der letzte gute Nachwuchs zum Beispiel, unser Hamburger FIFA-Mann, Dr. Maximilian Lüders, den habe ich gefördert und jetzt ist er FIFA-Mann.
Siehst du, jetzt bist du derjenige, der die Leute reinzieht und
fördert. Ja, mit 41 musst du die anderen Leute reinziehen.
Ja, aber dafür, ne? Aber muss ich auch noch mal kurz sagen, Daniel erwähnt es ja, es ist super wichtig. Also man sagt ja immer, man betont, man muss das auch betonen, dass es überhaupt, also ich kann das aus Westfalen berichten, ne? Ja. Dass wir haben da jetzt keine Zunahme an Schiedsrichtern, also in Westfalen zumindest, wie ich das jetzt auf jeden Fall mitbekommen habe. Und dass man einfach einerseits Dankbarkeit hat darüber, dass das Futsal-Schiedsrichter, also erstmal, dass jemand sich für Futsal interessiert. Klar ist das, ja. Wie du schon erwähnst, ist das auch sicherlich im Schiedsrichtertum ist es sau schwer, dann irgendwann noch weiterzukommen. Ja, dann hat man die nächste Möglichkeit mit dem Futsal vielleicht oder vielleicht nochmal so einen Türöffner, weil es auch niedrigschwelliger ist. Ne? Also du hast halt nicht so viele Ligen zu durchlaufen. Aber ich kann mich noch an meine Zeit beim MCA erinnern, weil mein erstes Jahr beim MCA war immer so, ich habe die Spieler beobachtet und die haben sich so auf den Schiedsrichter mal fokussiert. Mhm. Das kennst du ja selbst, ne? Ja. So. Und irgendwann habe ich diese Mentalität angenommen, der Schiedsrichter interessiert mich nicht, so, ne?
Genau.
Ich kann nicht gegen den Schiedsrichter spielen, so, ne? Also das war eigentlich so beim MCH häufig eine meiner Hauptaufgaben, dass die Jungs einfach nur auf das Spiel zu fokussieren und weg vom Schiedsrichter. So, deswegen, also du hattest mich ja auch ein, zwei Mal in deutschen Meisterschaftsspielen, glaube ich, Viertelfinale warst du auch mal dabei bei uns in Bielefeld. Und ich hab dich immer als sehr kommunikativen, also du, ne? Lockeren, ja, also nicht zu streng. Aber gut, ich war auch nicht derjenige, der dann intensiv aggressiv wurde oder sowas. Aber
du hast doch mal sowas hier gerufen.
Rot!
Was du doch, Sebastian.
Das ist auch so ein Ding. Ich kann mich kaum erinnern, dass ich jemals irgendwie mal Karte gefordert habe. Klar, ein Handspiel oder sowas. Das siehst du halt besser als der Schiedsrichter natürlich. So, aber so auf die Schiedsrichter gehen, so, ne? Ich sehe das, ich muss jetzt auch mal kurz sagen, ich finde das so überflüssig, weil erstmal, ihr nehmt keine Entscheidung zurück, außer der zweite Mann hat da irgendwie noch, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja. Aber es wird keine Entscheidung zurückgenommen. Es geht viel zu schnell im Futsal. Und deswegen, ich frage mich, also der Futsal lebte also früher ganz stark immer in dieser, also bei uns im Westen war das in der Regionalliga, alle auf den Schiedsrichter immer so. Deswegen habe ich gesagt, so dankbar, dass ihr euch das auch angetan habt teilweise. Du hast auch sicherlich Spiele gehabt. Kannst du dich vielleicht an ein Spiel erinnern, wo du denkst so, boah, das muss ich heute nicht nochmal geben. Deswegen bist du glücklich, in der Bundesliga zu sein. Und jetzt komme ich mit dem Bundesligaspiel.
Das war ein deutsches Meisterschaftsspiel, war das.
Sag nicht in Bielefeld.
Nein, das war in Berlin.
Okay. 1894 oder damals noch, oder?
Ja, ich glaube,
Kroatien.
1894. Das entweder waren die das oder Livia Berlin. Einer von den beiden Mannschaften war das auf jeden Fall. Mhm. Da habe ich mit Florian Schreiber gefilmt zusammen.
Ja, den kennen wir auch.
Ja. Florian Schreiber.
Und was war dann? Waren die sehr euch gegenüber angetan? Oder was
ja,
war?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt manchmal Spiele, wo die Spieler mehr auf die Schiedsrichter fixiert sind, als auf den Ball oder auf den eigenen Spieler, Mittenspieler, ne? Oder auf den Gegner. Egal, was der Schiedsrichter macht, die kommen sofort auf den Schiedsrichter zu und meckern. Auch wenn der Schiedsrichter auch falsch liegt oder sonst was. Ich bin zum Beispiel ein Schiedsrichter, sage ich euch ganz ehrlich, wenn ich falsch liege, wo ich 100% weiß, dass ich falsch liege. Ich entschuldige mich bei dem Spieler. Sag ich, tut mir leid, war mein Fehler, dann ist das so, dann geht's weiter. Ich sage, tut mir leid, wenn du auch daneben schießt, ich gehe auch nicht zu dir und sage, du hast leeres Tor nicht getroffen, was ist da denn los gewesen?
Ja, ja.
Weißt du, dann sage ich auch nicht, du Blindfisch oder so zu ihm.
Das wird mal witzig.
So. Junge, nimm mal Zielwasser.
Ja. Ich habe mal einmal, wo ich draußen gepfiffen habe, das war so ein Halbfinale, Pokal-Halbfinale in Hamburg, da war auch, ein Spiel hat mich ganz Zeit genervt, wirklich ganz Zeit genervt. Da dachte ich, ey, weißt du was, alte Schnauze und verpiss dich jetzt. Weißt du, und dann war ruhig. Ich habe in seiner Sprache, glaube ich, gesprochen, dann war er ruhig. Manche verstehen es nicht anders.
Das ist der Punkt. Das ist ja, also Futsal, das ist so, also du hast so viel Kontakt zu den Spielern und das ist so viel, auch so viele Situationen auch. So dass man, also wenn du jetzt mal, das interessiert mich auch manchmal so, weil die Rolle haben Daniel und ich ja noch nie gehabt oder viele Zuhörer auch nicht. Wie ist das im Vergleich, wenn du draußen gepfiffen hast? In Sachen Kommunikation und überhaupt und jetzt in der Halle. So, also siehst du da einen ganz klaren Unterschied? Also ist da.
Also die Unterschiede sind in dem Sinne, in draußen, wenn du pfeifst, hast du noch ein bisschen Zeit. Hast du in dem Sinne Zeit, welche Entscheidung machst, ob du gelbe Karte gibst und solche Sachen. In der Halle beim Futsal hast du Sekunden. Sekunden Zeit, wirklich zu entscheiden, ob du jetzt faul pfeifst, ob du die gelbe Karte gibst und alles Mögliche, weil. Wir zählen die Spiele auch an, dass es schnell gehen soll.
Ja.
Dann müssen unsere Entscheidungen auch schnell fallen, bevor wir einen Spieler, der klare Torschance hat, und wir pfeifen das zurück und geben Freischuss. Das ist auch nicht der Sinn der Sache dann, ne?
Mhm.
Deswegen, beim Futsal ist es eine Sekundenaufgabe, was wir machen als Schiedsrichter.
Mhm.
Und Konzentration. Du musst wirklich von der ersten Minute bis zur letzten Minute Konzentration haben. Wenn du einmal den Faden verlierst als Konzentration, dann hast du es verloren.
Gibt es eine Halbzeit Kaffee?
Nee, kein Kaffee. Gibt es irgendwelche Tricks? Aufmunterung. Ja, bis jetzt gut gelaufen.
Eine schöne Ammoniak nochmal hier.
Aber rein. Ja, aber das, guck mal, Oma, ich kann mich noch an ein Spiel in Bielefeld erinnern mit dir. Da war ich sportlicher Leiter, da war ich gar nicht Trainer an der Bank. Ne?
Ja.
So, aber ich kann mich erinnern, also erstmal, da habe ich gedacht, so, okay, also wir sehen jeden Spieltag irgendwelche Schiedsrichter, ne? Und dass du aus der Halbzeitpause kamst du so gut gelaunt und nach dem Spiel, weiß ich noch, habe ich dich auf eine Situation angesprochen und da hast du zugegeben, dass du falsch entschieden hast. Und ich dachte, warum sagst du hast falsch entschieden? Ich wollte mich streiten. so, ne? Also nein, also wirklich, ich dachte jetzt, ich wollte ja sagen, ey, Oma, also wir kannten uns ja schon und deswegen hat man sie, ist ja auch relativ locker das Gespräch. Und ich wollte einfach klar sagen, so, ey, das war nicht richtig aus meiner Sicht. Und du so, ja, ich tut mir leid. Das war echt nicht, ich habe auch jetzt im Rückblick, hast du irgendwie gesagt, dass das korrigieren würdest, wenn es möglich wäre, aber es geht nicht so. Und dann hast du so sofort, also das meine ich, was ich bei dir so so interessant fand, immer als Schiedsrichter, und wir haben viele Schiedsrichter kennengelernt,
ja.
Du hast sofort so entwaffnet, indem du so bist, so eine gewisse, ich will nicht Grundehrlichkeit hattest, aber so gar nicht so konfrontativ geworden. So, ne? So nicht bestehen auf deine Entscheidung, sondern einordnen, fand ich immer ganz gut.
So. Das ist sehr wichtig.
Ja.
Das ist sehr wichtig. Weißt du, ihr kennt ja mich, meine Körpergröße ist auch nicht der größte, ich bin ja auch nicht der größte.
Kenn ich!
Frag mal Daniel und mich.
Ja, genau. 80er Baujahr, das hat die gleichen Größen. Passt ja bei uns.
Ja,
deswegen, und du musst ein bisschen Akzeptanz schaffen. Und du, meine Akzeptanz ist schaffen einfach, indem ich mit den Leuten kommunizieren kann, indem ich mit denen lachen kann und mit dem ich auch meine Fehler zugeben kann. Das sind wichtige Punkte, die du als Schiedsrichter machen kannst, wo die Spieler dich auch akzeptieren. Zum Beispiel, was Daniel gesagt hat, nach dem Spiel oder im Spiel gibt es Situationen, wo ich mich wirklich entschuldige bei den Spielern, weil ich wirklich falsch liege. Dann sind die, glaubt mir das, die sind ganz ruhig. Die sind ganz andere, das sind ganz andere Spieler dann. Da sagen die, wow, der Schiedsrichter hat es zugegeben, da sind wir ganz anders. Der steht zu seinen Fehlern. Ja, zum Beispiel, es gibt auch Situationen, wo ich Spieler mitten im Spiel sage, ey, leeres Tor nicht getroffen, was war los mit dir? Ja, gib dir beim nächsten Mal ein bisschen Mühe. Also so rede ich auch manchmal mit den Spielern. Ne? Also,
ist ja wahrscheinlich diese Barriere zu entfernen zwischen Schiedsrichter und Spieler, sondern hey, wir sind alle Futsal. Also wir alle machen dieses Spiel
eine Familie,
zum Erlebnis. Ne? Ja, genau. Ja, glaube ich auch. Deswegen, vielleicht noch ein bisschen, ich muss ja hier ein bisschen Timekeeping machen. Wenn sich Bastian zu lange reden lässt, Oma, dann weißt du ja, was passiert. Deshalb muss ich mal, vielleicht noch zu deiner Geschichte, vielleicht noch der letzte Schritt war die Futsal-Bundesliga. Die Einführung, wie hast du das aus Schiedsrichterperspektive wahrgenommen, einfach, dass die kommt? Und dann auch, wie bist du zum Futsal-Bundesliga-Schiedsrichter geworden? Ich weiß gar nicht mehr, ob du direkt in der ersten Saison dabei warst oder wie war der Verlauf?
Also, wir als Schiedsrichter haben uns sehr gefreut, dass die Bundesliga kam. War endlich mal eine laufende Saison, nicht nur die Deutsche Meisterschaft, was es früher gab immer. Die Deutsche Meisterschaft, wo wir auch als Schiedsrichter eingeladen waren. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, seit 2016 bin ich DFB-Schiedsrichter geworden. Da habe ich den kleinen Wappen gekriegt, und DFB-Schiedsrichter. Und diejenigen, die DFB-Schiedsrichter waren, die sind auch automatisch in die Bundesliga mit eingerutscht. Die Schiedsrichter müssen aber trotzdem jedes Jahr einen Lauftest, einen Regeltest und einen Konfitest, das ist ein Videotest, bestehen, dass wir weiterhin für die Bundesliga qualifiziert sind. Und das ist jetzt im Sommer zum Beispiel, am 7. August, das Wochenende, da müssen wir unseren Lauftest bestehen, Regeltest und Videotest. Wenn wir das alles drei bestanden haben, dann sind wir weiterhin in der Bundesliga.
Mhm. Also dieser Auf- und Abstieg? Den du angesprochen hast, ist der kann von diesen Testergebnissen abhängig sein oder auch von der Leistung über die Saison? Also sind das so zwei Komponenten?
Klar, das kann auch von den Testergebnissen sein, aber du musst ja auch, wenn du den Test zum Beispiel nicht bestehst, das Lauftest oder Regeltest oder Konfitest, du kriegst eine einzige Chance noch. Wenn du das zweite Mal durchfällst, dann bist du raus.
Okay, das ist immer am Anfang der Saison?
Das ist am Anfang der Saison, genau. Immer August, also 7. August jetzt, das Wochenende 7. August dieses Jahr. Und da musst du das alles bestehen. Du kriegst eine einzige Chance und das war's. Also dann war's dann mit Bundesliga-Schiedsrichter.
Also lieber nicht in die Klause gehen in Duisburg.
Genau. Und dann für die anderen jungen Schiedsrichter, die müssen dich in dem Sinne zeigen bei den deutschen Meisterschaften und bei den U19 Stützpunkt, heißt es mittlerweile Länderauswahl. Ne? Das heißt, da müssen sie sich beweisen. Und wenn da gute Schiedsrichter sind, sogar sehr gute Schiedsrichter sind, dann guckt man sich in dem Kader, von den 25er Kader, da machen sich der Kompetenzteam, machen sich Gedanken, soll man einen Absteiger haben oder sollen wir keinen Absteiger haben? Die machen sich, also das ist ja nicht meine Aufgabe, das ist deren Aufgabe. Und die machen das bis jetzt gut. Und die Entscheidung, was sie fallen, muss man akzeptieren. Ob du jetzt dagegen bist oder nicht, du kannst nichts machen. Das ist genauso wie im Feld. Wenn du eine gelbe Karte und eine rote Karte gibst, die Entscheidung steht. Und bei denen auch, wenn die Entscheidung steht, dass du absteigst, dann kriegst du einen Anruf und tut mir leid, du steigst jetzt ab. Und der andere, der Nachwuchsmann, kriegt einen Anruf, Glückwunsch, du bist aufgestiegen.
Das ist schön. Das sind auch schöne Geschichten, die dann schreibt. Und das Leben hat halt dann tatsächlich Auf- und Abstiege. Ne? Manch ein Verein kann davon sprechen. Ich habe mal eine ganz blöde Frage, weil ich glaube, Daniel und ich, wir haben immer so auch so Spiele im Kopf, an die wir uns immer erinnern werden. Gibt es bei dir ein Spiel, wo du sagst, das würdest du am liebsten jede Woche pfeifen, also so als Erinnerung so? Also
ja, auf jeden Fall.
Ein ganz besonderes, wenn du eins rausnehmen würdest, welches war dein Lieblingsspiel, das du jemals gepfiffen hast?
ASV gegen St. Pauli.
Das Derby. Ich dachte wieder schon.
Die 1300. Wann hast du die 1300?
1300. Ja, 1300. Geil. Okay. 1300. Das war Hammer. Also ich pfeife ja mit meinem Teampartner Adrian Höhns. Wir sind ein Team. Seit dem ersten Bundesliga-Start sind wir Team, bis jetzt immer der gleiche Team gewesen. Geil. Und wir waren auch die einzigen im waren wir die einzigen, die ein Team hatten. Wir beide waren die Team und die anderen Schiedsrichter wurden immer rotiert. Und dann gibt es mittlerweile auch bei den anderen Schiedsrichtern Teambildung und so weiter. Die pfeifen auch alle meist mit einem Teampartner. Ja, und das war für uns ein Ereignis, ne? In Hamburg, einer eigenen Stadt, das Derby zu pfeifen, wo 1300 Zuschauer, wo wirklich, wenn ich jetzt manchmal im YouTube das sehe und so weiter, da kriege ich voll Gänsehaut. Okay. Gänsehaut beim Auflaufen, ich habe wirklich Angst gehabt, dass die Jungen eine Bierdusche bekommen oder so, ne? Auf dem Feld Bier. Aber die waren alle friedlich, alle nett. Aber das ist ein Traum. Das ist wirklich was Schönes, was man eigentlich bei jedem Spiel, Bundesligaspiel, eigentlich erwartet. Sage ich euch ganz ehrlich.
Genießen für alle.
So war das.
Ja, so war das. Ja. Bei manchen Bundesligaspielen gibt es leider 17 Zuschauer oder 5 Zuschauer.
Ist auch für das euch wahrscheinlich schade, demotivierend, ja. Oder? Also auch für euch so eine
ja, klar, Sache? Auf jeden Fall. Du fährst zum Bundesligaspiel und dann der Auswärtsmannschaft kommt nur mit 7 Spielern in der Bundesliga. Zuschauer sind nur 6, 7 Stück. Und ja, dann sagst du auch, wo sind wir denn? Also, ne? Wir Schiedsrichter erwarten wirklich ganz wenig. Wir erwarten ganz wenig, aber die Mannschaften leider. Ich weiß nicht, ob es an der Mannschaft liegt, ob es DFB liegt. Da will ich mich nicht äußern. Ja. Aber ist leider so.
Daniel und ich äußern uns. Leider. Daniel und ich unterhalten uns schon häufiger darüber,
ja,
woran es liegt. Aber nee, aber cool. Also ich kann mich auch an das Spiel erinnern. Also auch wenn wir uns, wir waren ja nicht live vor Ort, aber ja, auch das war schon geil. Das Spiel, muss man einfach sagen. Daniel und ich, wir denken bestimmt an so ein Spiel wie Schwerte gegen HSV, da, Hamburg Panthers damals, ne?
Ja.
In Iserlohn so. Da denken wir so dran als Zuschauer. Genau, ja.
Oder das war 2016, das Schwerte. Das war ich das erste Mal.
Ja.
Da habe ich mit Christian Gundler gefilmt zusammen. Damals als DFB-Schiedsrichter, Schwerte. Ey, da ging es auch ab, ne? Die Halle war voll. Du warst ja wirklich, die waren professionell aufgestellt, wirklich. Die haben ja Schwerte, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Die Halle war komplett voll. Die war so voll, dass sie keinen mehr reingelassen haben, weil so voll war die alle, ne? Also,
Choreografie, eine
Choreografie, ganze Band, genau, alles, Trommel,
VIP, und dann gewinnt Hamburg.
Alle, Wahnsinn!
Und dann gewinnt Hamburg. Ja, aber das waren Hochzeiten von Schwerte auf jeden Fall.
Ja.
Das ist aber cool. Schön, dass man sieht, dass ihr auch davon lebt und euch da, dass ihr Spaß dran habt an dieser Futsalentwicklung und nicht nur Schiedsrichter sein. Und hat man manchmal vielleicht, denkt der eine oder andere, ja, die Schiedsrichter sind ja gar nicht, sind nur da um Schiedsrichter, sondern ihr fiebert mit, ihr findet das halt auch geil, diese ganze Atmosphäre und lebt ja das Futsalspiel. Und vielleicht da mal die Frage, weil wir das oft hier im Podcast auch betrachten, wie viele, würdest du sagen, haben auch mal selber Futsal gespielt? Also, oder macht ihr manchmal sogar unter den Schiedsrichtern so Futsalspiele, sodass ihr dann selbst auch aktiv dann mal so diese Spielsituation erlebt?
Ich habe das mal selber mal probiert. Ich habe auch, es gab ja keinen Trainerschein, Futsal-Trainerschein gab es ja nicht. Da gab es aber so ein, weiß nicht wie, in Hamburg war nur ein Schein, den man macht. Da habe ich mitgemacht, wo die Trainer mitgemacht, die Trainer waren und alles mögliche, da habe ich mal mitgemacht. War eine gute Eindruck auf den Außen, anderen Sicht, aus dem Trainersicht. Mhm. Das wollte ich mal sehen, wie das läuft und so weiter. Den Eindruck habe ich jetzt gekriegt. Ansonsten bei unseren Lehrgängen, wenn wir jetzt zum Beispiel im Sommer diesen Lehrgang haben, wenn wir eine Zeit haben, natürlich für 10 Minuten, 20 Minuten haben wir Zeit, wo wir miteinander mal Futsal spielen, ja klar.
Es gibt ja immer dieses, beim Stützpunkt hier gibt es aktuell immer dieses Trainerspiel. Das gab es früher beim Landesauswahlturnier auch. Ich werde beim nächsten Mal vorschlagen, dass wir Trainer gegen Schiedsrichter machen. Ein Schiedsrichterteam gegen die Trainer.
Oder das ist ein guter Vorschlag, aber die Schiedsrichter machen da wenn die spielen, da das Spiel stattfindet, machen sie ein Meeting, weißt du, da machen sie ein Meeting und alles Mögliche.
Aber auch die Verletzungsgefahr ist dann vielleicht zu hoch. Aber also apropos Verletzungsgefahr, wenn die Trainer nicht einverstanden waren am Tag vorher.
Ja, weiß ich Bescheid, ne?
Ah, schön. Ich habe mal eine Frage noch. Es gibt ja den VAR auch im Futsal, halt nicht auf deutscher Ebene, auf nationaler Ebene, aber bei großen Turnieren gibt es ja diese Videoassistent. Ne?
Genau.
Fändest du den in der Bundesliga auch hilfreich? Also fändest du ihn geil als Schiedsrichter? Also findest du ihn gut? Allgemein
als Schiedsrichter finde ich es gut. Mhm. Aber für einen Zuschauer, für einen Fernsehzuschauer finde ich es nicht gut.
Nicht gut, okay.
Ist das draußen jetzt, wir reden jetzt von draußen jetzt.
Ja, von draußen, okay. Aber ich meine in der Halle,
beim Futsal. In der Halle wäre es auch, auf jeden Fall. Bei Futsal finde ich es sehr gut, ne? Zum Beispiel. Das ist so gut, weil du eine Sekundenentscheidung machst. Mhm. Sekundenentscheidung. Und ich finde es auch gut, wenn zum Beispiel ein Teamoffizieller so einen weißen Fähnchen oder sonst was irgendwas werft und wie sagt, so ein genau, so ein Timeout-Karte mäßig. Ich habe pro Halbzeit hat er nur einen einzigen und dann kann er sich eine Situation, wo die alle meckern.
Ja.
Oder das schmeißt und sagt, ey, wir wollen das kontrollieren. Und dann kannst du wirklich sehen, ob der Schiedsrichter recht hat oder der Trainer oder so. Aber das finde ich eine richtig gute Lösung, wenn es kommen würde. Ansonsten finde ich, wir müssen uns beim Futsal nicht über Videobeweise oder so kümmern. Mhm. Wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Es gibt so viele Sachen, wo wir uns noch beim Futsal, Bundesliga zum Beispiel, kümmern müssen. wo der Videobeweis dann irgendwann mal automatisch kommt. Der kommt irgendwann, mal kommt der.
Was wäre das nochmal? Das ist Steilvorlage. Was sind das für Sachen, wo du sagst, hey, das muss
Daniel, erst nächst, kommen. Wir laden ihn nochmal ein. Er ist ja auch Futsal-Kommissionsmitglied, Vertreter für die norddeutschen Verbandsorte. Ne? Also, aber das Thema, das sparen wir uns lieber fürs nächste Mal. Heute ging es nur um Schiedsrichterei.
Ja, genau. Heute um Schiedsrichterei, genau.
Ja, okay, wenn es um Schiedsrichterei geht, mir brennt unfassbar eine Sache hier, die habe ich mir notiert. These ist ja, ab dem 6. Foul verändern einige Schiedsrichter, manche Schiedsrichter, die Bewertungslinie von Foul vor dem 5. Foul und Foul nach dem 6. Foul. Oder beziehungsweise die Spieler sagen das ja immer in den Spielen. Ja, er wird hier anders gepfiffen. Ja, nur weil jetzt, das heißt, es gibt einen 6 Meter. Was ist so deine Erfahrung aus, also auf dich bezogen? Siehst du bei dir auch, dass also, man dann anders bewertet oder auch bei Kollegen mal gesehen, wirklich, okay, dann merkt man schon, dass die Bewertungslinie auf einmal sich ändert.
Es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wenn du den 1. Foul, 2. Foul hast, da zeigst du den Spieler, ey, hier gibt's auch einen Schiedsrichter. Hier sind zwei Schiedsrichter, die das sehen, die fouls. Ab dem 5. Foul, also 4. Foul, sagen wir 4. Foul, denkst du schon als Schiedsrichter auch ein bisschen anders? Sag ich dir ganz ehrlich. Ist schon anders, weil der 5. ist der 5., dann kommt der 10 Meter, ne? Deswegen, und ein Elfmeter gibt's auch nicht einen Elfmeter einfach so. Also da guckst du auch genau hin, ob es Elfmeter ist oder würdest du den Elfmeter pfeifen draußen jetzt, ne? Beim Futsal ist das genauso. Also du musst genau gucken, 6. Foul, das muss jeder gesehen haben. Da kannst du nicht für einen kleinen Schubser, wo wirklich der 11. der Halle nicht gesehen hat oder die Trainerbänke nicht gesehen haben, dann wird ein 10 Meter gehen. Das geht nicht. Also das muss schon wirklich ein Foul sein, wo die ganze Halle sagt, jetzt kommt die 10 Meter.
Also einfach nicht, und nicht nur die Mannschaft.
Ja, genau. Okay. Ist das weißt auch noch offiziellen auch nach offiziellen Schiedsrichtervorgaben? Also kannte immer nur, ich habe mal gedacht, es muss gleichmäßige Bewertungslinie sein, aber das ist schon auch.
Ja, das Schlimme, Daniel, man kann das sogar unterschreiben, was er sagt, ne? Obwohl wir so diese Gradlinigkeit im Kopf haben, aber das, was er sagt, so, dass das macht Spiel Sinn. So Situationen, also eine Anfangsphase hat, wo man dann sozusagen, der Schiedsrichter muss dann halt auch sozusagen so ein bisschen den Rahmen stecken, ne? Wo das Spiel hingeht, ne? Also ihr habt ja einen gewissen Einfluss auf das Spiel, ne? Ja. Also,
so nee, aber wir haben auch unsere klare Linie. Wir haben sowieso von Anfang an unsere klare Linie. Und diese Linie wollen wir bis zum Ende führen. Das ist ja klar. Aber trotzdem, wenn diese Linie, wenn es um 10 Meter geht oder um 6 Meter, dann musst du genau gucken. Heutzutage ist auch kein Futsal mehr wie damals, wie 2013, wo ich angefangen habe, 2013, 2016, 2017. Das ist nicht mehr dieser Futsal. Dieser Futsal ist jetzt schneller, attraktiver und die Spieler grätschen wie rein, grätschen zum Ball und alles Mögliche. Da musst du wirklich hundertprozentig wach sein, ob er den Spieler getroffen hat oder den Ball getroffen hat. Es gibt Situationen wirklich, wo wir wirklich ganz viel Spiel einfach laufen lassen.
Ja. Würdest du auch sagen, dass je höher das Niveau ist, desto mehr Körper und sonst was lässt man zu? Also so, ja, man lässt mehr laufen?
Ja. Definitiv.
Ja. Also man spricht ja auch im Internationalen davon, dass man deutlich mehr, also zum Beispiel Thema Blocken, dieses, ne, wird viel seltener international abgepfiffen, als jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal die Futsal-Regionalliga. So, ne? Ja. Und da sehe ich auch einen krassen Unterschied. Und das sehe ich aber auch in der Bundesliga, dass da dann auch mehr und mehr halt diese internationalen, ich sag mal, das Laufen lassen auch dann gepflegt wird, ne? So.
Ja.
Und da sehe ich zum Beispiel jetzt einen Unterschied, weil ich bin ja vom MCH jetzt über den Stützpunkt mit Cleverson gucken wir uns das in Gütersloh ja an. Und da sind wir in der Regionalliga und da sehen wir auch zwischen den Schiedsrichtern, das sind schon ganz klare Unterschiede in der Bewertung von Situationen, ne? So. Also in der Regionalliga darf man sich da noch streiten.
Ja, ich sage ganz ehrlich, wir wollen ja Futsal sehen und das Spiel muss laufen.
Ja.
Wir wollen einen Spielfluss haben. Wir wollen nicht dauernd Unterbrechungen haben. Und diese Unterbrechung ist manchmal unnötig. Und diese Fouls sammeln, das ist auch, ne? Das ist einfach beim Futsal, musst du wirklich drauf achten, zum Beispiel, was du pfeifst als Schiedsrichter, ne? Wenn du den 4. Foul hast zum Beispiel, da musst du wirklich drauf achten, was du pfeifst. Es gibt ja, natürlich gibt es da manchmal Situationen, wo der Schiedsrichter 1 ganz anders pfeift, Schiedsrichter 2, das darf eigentlich nicht sein. Man muss eigentlich beide eine gleiche Linie haben. Wenn der Schiedsrichter 1 zum Beispiel ein bisschen kleinlicher gepfiffen hat, dann musst du als Schiedsrichter 2 dich anpassen. Aber Schiedsrichter 2 muss sich an den ersten Pfiff. Der erste Pfiff ist als Schiedsrichter sehr wichtig.
Ja, aber das spricht ja dann auch für diese Teambildung, die ihr habt, ne? Genau. Dass ihr als Teams agiert, genau. Die dann stetig über die Saison arbeiten zusammen, sodass ihr dann euch auch auf einem Niveau dann dort bewegt, ne? Also Bewertungsniveau.
Ja. Ja. Weil der erste Pfiff entscheidet. Der erste Pfiff entscheidet die erste gelbe Karte. Die erste gelbe Karte muss auch sitzen. Das muss eine klare gelbe Karte sein, wo es wirklich alle gesehen haben.
Gibt es einen Unterschied zwischen Schiedsrichter 1 und 2? Also was ist da die Unterteilung? Irgendwie von der Kompetenzrangfolge? Warum macht man das überhaupt im Futsal?
Weil der Schiedsrichter 1 hat die Trainerbänke hinter sich. Trainerbänke.
Ah, echt? Ach, der erste ist immer auf der Seite der Trainerbänke, ja. Immer.
Genau, der Schiedsrichter 1 ist immer auf der Trainerbänke. Schiedsrichter 2 ist da gegenüber. Und der Schiedsrichter 1 kann auch in einer Situation, natürlich können es beide machen, einen verbessern oder sonst was, aber Schiedsrichter 1 ist einfach Schiedsrichter. Der wird auch als Schiedsrichter bezeichnet. Ne? Also wenn er wenn man Vorgeschlungen macht, Schiedsrichter ist zum Beispiel Adria 1, Schiedsrichter 2, seine Assistent ist Oma Amake und dann dritte Schiedsrichter. Ne? So wird das kommuniziert, ja. Und der wird das als Chef dargestellt, aber auf jeden Fall, wir beide haben das Gleiche, also ja, gleiche Entscheidungsgewalt.
Ja, so nimmt man das ja auch von der Trainerbank oder als Spieler auch wahr. Also ja. Beide verteilen die Karten und jeder entscheidet dann auch selbst. Ne? So.
Ja.
Und weil auch der andere auf der anderen Seite ganz andere Dinge besser erkennt als derjenige, der auf anderen. Also man sieht auf seiner Seite einfach dann auch besser die Dinge. Und wenn du schon sagst, der erste Schiedsrichter hat dann am Ende des Tages auch die Trainerbank und halt auch da diese Stimmung nimmt er wahr. Ist auch nochmal ganz wichtiger Eindruck, um da wirklich auch zu wissen, wie das gerade alles funktioniert da in der Halle, ne? Also ja. Deswegen, ne? Ja, ganz spannend auch. Überhaupt die Situation zu haben, dass das jetzt schließt sich gerade für mich so ein Kreis, weil du sagst, dass ihr so Teams bildet, weil dieses Niveau der Schiedsrichter, das hast du vielleicht in der Regionalliga dann teilweise nicht, dass die halt, die werden dann auch mal gemischt. Und deswegen kommt das da auch manchmal auch so zu krassen Unterschieden in der Beurteilung. Und das ist jetzt wirklich ganz spannend zu hören. Also das, was du am Anfang gesagt hast, dass ihr da so Blöcke habt, so Zweierteams, die dann regelmäßig zusammen pfeifen, dann ist das so nach ein paar Spielen eingespielt und dann habt ihr eine klare Linie, ne? So, also, oder
klare eher... Linie, aber die Mannschaften wissen auch, welcher Team kommt, ne? Also, zum Beispiel der Hamburger Team kommt oder so, ne?
Ja, kenne ich auch noch.
Zum Beispiel der Große und der Kleine kommen, egal wie, ne? Aber trotzdem, die wissen, wer kommt, wie die entscheiden, wie die pfeifen, die beiden, und so richten sie sich auch die Mannschaften, ne? Und wir richten uns natürlich auf die Mannschaften, ne? Wenn wir wissen, wann wir die Ansetzung bekommen, sobald wir die Ansetzung bekommen, so bereiten wir uns auch auf die Spiele vor, ne? Zum Beispiel, ne? Ja. Wir gucken uns Videos wieder an oder bereiten uns, wir telefonieren oder fahren, wenn wir auf dem Weg zum Spiel sind, reden wir das über das Spiel, wie das gelaufen ist und alles mögliche. Also wir bereiten uns auch vor. Ich bin auch jetzt gerade auf meine Vorbereitungsphase mit Laufen und so weiter, Konditionstanken und alles mögliche, für den Lauftest, Regeltest, trainieren. Das ist immer so leicht gesagt, Regeln und so weiter, aber trotzdem musst du das auch lernen.
Ich frage mich, du bist ja voll drin, ne? So wir sind zwar auch in den Regeln drin, klar, durch die Erfahrung, die wir haben, auch mal durch einen Trainerkurs, wo wir mal irgendwie einen Regeltest machen, aber wir haben die Regeln ja gar nicht so intensiv studiert wie ihr Schiedsrichter. So, ne? Gibt es da irgendwie noch eine Regel, wo du denkst, so, das weiß keiner? So, gibt es da irgendwo so Regeln? Also hatten wir auch im Podcast schon so Regeln, wo wir uns dann, wir fragen uns ja auch häufiger dann mal, so. Weil es gibt ja manchmal Situationen, da müssen wir auch ins Regelheft schauen. Aber ihr müsst das ja auf dem Schirm haben im Spiel.
Also das, was die Torhüter nicht immer auf dem Schirm haben, dass sie in der Mitte so einen Zickzack laufen können. Also sie können in der gegnerischen Hälfte reinlaufen.
Ja.
Und wieder zurück. Das wird ja nicht, das wird wieder von vorne gezählt. Die können wieder reinlaufen, rüber zurückfahren, rein und zurück. Also ein Zickzack zwischen gegnerischer Hälfte und eigener Hälfte. Das wird immer neu gezählt. Ja.
Warte. Also, die haben ja pro Angriff einen Kontakt sozusagen. Genau, also einmal Ball. Und wenn die über die Mittellinie sind.
Ja.
Und wieder zurück in die eigene Hälfte, dürfen sie dort den Ball wieder, erhalten?
Nein, wenn sie den Ball immer noch in selber eigenen Besitz haben.
Ah, okay. Daniel, hast du das verstanden?
Also ich habe den Ball, ich dribbel über die Mittellinie, dann dribbel ich zurück, dann habe ich wieder 4 Sekunden.
Genau, da hast du 4 Sekunden.
Und dann dribbelst du. Oh, das ist geil.
Du kannst theoretisch, okay. Also wenn du den Schiedsrichter ärgern willst, kannst du zickzack machen, also immer Effekt anzuziehen, dann geht er wieder über die Mittellinie, dann kommt er wieder zurück mit dem Ball. Da kannst du eigentlich den ärgern.
Aber immer am Fuß, aber Zeitspiel? Aber ja. Zeitspiel wäre möglich, weil er könnte dann immer eben diesen Ball 1 Zentimeter vor, 1 Zentimeter zurück und hat dann immer 4 Sekunden.
Ja, verstehe ich. Das verstehe ich.
Okay, das ist geil. Oh, das hier.
So ist, finde ich, fresh.
Ja. Aber das wissen wirklich ganz wenig, also gar keine, ne? Also gar keine Mannschaft, ne?
Also, das ist stark.
Okay, müssen wir, vielleicht können wir es mal an Philipp Pless weitergeben. Der ist ja auch in dieser Saison häufiger über die Mittellinie und wieder zurück.
Ja, Philipp macht das öfters. Der macht auch, Pavlos macht, hat das auch gemacht. Mhm. War auch über Mittellinie sehr oft dabei und so. Mhm. Also, manche Torhüter machen das. Hier, der Gödel von Lira Berlin macht auch manchmal Flying Goalkeeper, der geht auch mal rüber.
Daniel, ja. Die nennen nur unsere Lieblingstorhüter.
Ja, yeah. Oh, heute Podcast. Das war der Test. So.
So, jetzt guck mal, hast du noch eine Frage? Hast du noch eine Frage?
Mach, dann mach du.
Sag mir mal deinen Lieblingsspieler in der Bundesliga. Weil du bist ja, du hast alle gepfiffen. So, also aus Schiedsrichtersicht, nicht so einfach Schiedsrichtersicht. So, was ist so, weil das ist auch eine ganz andere Perspektive aufs Spiel. So.
Also,
neutral
gesehen finde ich alle Spieler ganz gut. Aber ein Spieler fand ich von Anfang an ganz gut, weil für mich hat er wirklich den Futsal in, weiß ich, im Blut und so weiter. Das ist Oliveira.
Gabriel Oliveira.
Ja, okay. Das ist für mich ein ganz anderer Futsaler. Also wirklich, das ist natürlich Magic Meyer natürlich auch ein richtig guter Spieler, ne, und so weiter, ne, die Hamburger Jungs und so. Aber den Oliveira kenne ich von ganz lange Zeit schon und mit dem bin ich auch gut befreundet, so eine Art, also auch Instagram und alles Mögliche. Wir liken uns gegenseitig und ich finde, der Typ, der hat das wirklich drauf.
Ja, kann ich nur bestätigen. Gabi hat auf jeden Fall eine sehr professionelle Haltung und Einstellung zum Sport und auch
gegenüber von den Schiedsrichtern.
Ja, genau. Auch jemand, der sehr schnell aus der Situation rauskommt, also wenn's, ne, und wieder sich auf das Spiel fokussiert. Niemand, der sich emotional in den Schiedsrichter verliert. So, ne? Also,
da muss man gucken, da muss man jetzt unterscheiden, als Trainer. Letzte Saison war er öfters Trainer, weil er verletzt war.
Ja, das ist was anderes.
Das ist was anderes. Da ist ein paar Mal, habe ich ein paar Videos gesehen, wo der ausgerastet ist. Da, ja. So kenne ich ihn gar nicht. Da kennst du ihn ganz anders kennen. Der macht auf einmal Timeout-Karte kaputt, weil er es auf den Boden geschmissen hat und so weiter. Ne?
Beim MCH geht so einiges, kann ich dir sagen.
Ja, ne, ich meine nur, ne? Als Spieler, du hast mich als Spieler gefragt, aber als Trainer habe ich ihn selber noch nicht erlebt. Aber ja, ich habe das nur durch Videos gesehen und so weiter, wie der ausrastet und alles. Ist genau. Schon krass.
Ich hatte ihn schon als Trainer, als sportlicher Leiter und wahnsinnig professionell eingespielt. Also wirklich, und jemand, der auch verzweifelt daran, an dass der deutsche Futsal noch nicht so wächst, wie er es eigentlich verdient, so, ne? So,
ja.
Also also beim MCR weiß ich noch, dass er da wirklich ein ganz wichtiger, der ist immer vorangegangen, ne? Und das ist eben
definitiv.
Deswegen war er bei mir auch im Team der Saison als Fix so. So, gut, von meiner Seite aus, ich bin fertig mit meinen Fragen, Daniel.
Hast du vielleicht die klassische Schlussfrage, vielleicht immer in Zukunft gewandt, Schlussfrage. Oma, was, wenn du einen Wunsch frei hättest für die, aus Schiedsrichtersicht, Futsal Bundesliga oder Futsal allgemein, was würdest du dir wünschen? Was ich ändern sollte? Könnte, wenn alles.
Ich wünsche mir, dass es irgendwann so wird, dass ganz Deutschland über Futsal redet, dass wir gute Schlagzeilen über Futsal haben, ob es Bildzeitung ist, Kicker ist, dass wir einfach gute, also Berichterstattung auch wie anderen Sportarten im Kicker und Bildzeitung haben, dass Futsal in Zukunft in Deutschland mehr Sichtweite bekommt, dass mehr Leute auf diesen schönen Sportart, was wir haben, aufmerksam werden. Man wird zurzeit immer auf andere allen Sportarten, was mit Fußball auch zu tun hat, aufmerksam, weil ganz viele Influencer oder Profifußballer noch Fußball spielen oder sind ehemalige Fußballspieler, die da vertreten sind. Das wünsche ich mir bei Futsal. Dass wir beim Futsal irgendwann mal einen haben, wo wirklich jeder Zweite vom Futsal spricht. Ich sage mal ganz ehrlich, ein anderes Ding, ganz kurz. Ich mache ja gerade ab eine Wohngruppe in Berlin. Die habe ich kennengelernt. Und die habe ich einfach zum Futsal Liria Berlin, wo ich gepfiffen habe, Liria Berlin gegen Hohenschein-Ernstthal. Ich habe die einfach da eingeladen. Da sind neun Kinder mit Erwachsenen, sind eingeladen. Ich sage euch ganz ehrlich, die sind Futsal verrückt geworden jetzt.
Schön. Ja.
Die sind jetzt bei jedem Liria Berlin Spiel dabei. Haben extra Plakate fertig gemacht. Ja. Beim Länderspiel habe ich die auch da gehabt. Die haben sich so gefreut, die Kinder. Und Liria Berlin freut sich auch. Und das finde ich eine gute Aktion. Und so irgendwie mit Kleinigkeit. Ich versuche Leute irgendwie für Futsal zu, weiß nicht, zu fixieren oder so, dass sie ein bisschen Futsal im Blut bisschen bekommen. Ne? Also, dass man mal auch von Futsal spricht. Also, und wir müssen Futsal eigentlich in der Schule schon anfangen.
Ja. Oh, das ist ja nicht fast Überleitung zum nächsten Podcast.
Futsal ja, genau, der nächste. Was Sebastian schon gesagt hat, ich bin ja nicht nur Schiedsrichter, ich bin auch in Norddeutschland im Jugendverbandausschuss. In Hamburg, Jugendverbandausschuss. Bin für Futsal in Hamburg verantwortlich, Futsal in ganz Norddeutschland verantwortlich. Schön. Bin Staffelleiter Regionalliga Nord. Bin verantwortlich für die Schiedsrichter Regionalliga Nord Futsal. Bin in der DFB-Kommission Futsal.
Ich weiß auch, warum du Single bist.
Noch mal ein.
Oma, ich weiß auch, warum du Single bist.
Also Leute, ich bin mit Futsal verheiratet.
Wir machen noch eine Kommissionssitzung mit dir hier.
Stark, Oma, wirklich stark, toll.
Stark, wirklich, Oma, echt vielen lieben Dank, dass du hier warst. Und auch zum Abschluss, die Worte kann man nur so unterstreichen. Begeistern für den Futsal und das kleine Pflänzchen zu einem großen Baum werden lassen. Das ist unser Wunsch. Und das von meiner Seite aus, Oma, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn wir über die Kommission sprechen.
Das ist alles. Datenschutz.
Alles Gute, Oma. Vielen Dank.
Danke euch auch. Es hat Spaß gemacht. Ich habe wirklich nicht gemerkt, dass jetzt haben wir, glaube ich, eine Stunde oder eine Stunde, 50 Minuten. Die ging so schnell rum, die habe ich gar nicht gemerkt. Ich würde gerne mit euch weitererzählen, aber...
Oma, wir haben schon eine Idee. Wir haben schon eine Idee, wie wir dich hier reinkriegen in die Geschichte. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Danke, schönen Abend noch. Ciao, ciao.